Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett, viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Ah. Warte.
Cowboy-Hut ablegen. Jo.
Uns gefällt's.
Nun ist es endlich wieder soweit, viel gute Laune und Heiterkeit.
Gott, war das grauen.
Dafür hat unsere Vorband aber wieder gut gesungen.
Ja, ich bin...
So Jungs, ihr könnt jetzt gehen, ne? Die Banjos abbauen da hinten, danke.
Ja, so. Ich bin auch total, ich bin, also wirklich, die Resonanz auf unser neues Intro war ja überwältigend und viele haben ja angemerkt, es muss unbedingt beibehalten werden und deswegen tun wir das jetzt auch. Wir behalten dieses Intro jetzt bei, und genauso wie diese Kettensäge hier. Ja, herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett mit Martin Mocharski und André Lichtschlag, oder eigentlich André Lichtschlag und Martin Mocharski, so sage ich das ja immer. Ja, Sie sehen, ha, wir haben geliefert.
Drei Stück an der Zahl.
Ja, seltener als Bitcoin.
Seltener als Bitcoin.
Genau.
Nicht 21 Millionen, drei ist die Zahl. Aber das wissen auch Besucher unserer Konferenz ohnehin. Drei ist die Zahl.
Ja.
Drei ist immer die Zahl.
Ja.
Ne? Deswegen auch eine Auflage von drei Stück des handbemalten, also wirklich akribisch, liebevoll, handbemalten, selbst erst noch aus verschiedenen Einzelteilen zusammengesetzten Javier Millet. Also das ist einfach unglaublich. Also wie sauber allein hier die Schrift und die Schlange noch bemalt ist. Ne? Das ist der absolute Wahnsinn. Die Don't Treat on Me Gätzten-Schlange. Ja, unglaublich. Dieses Teil, Auflage von drei Stück, nicht 21 Millionen, drei Stück, kann man erwerben bei uns im EF-Shop, richtig?
Ja.
Im Shop bei Eigentümlich Frei, oben auf muss man bestellen wahrscheinlich, ne? Wir sind wieder so gut vorbereitet.
Ja, ich werde das einstellen heute noch.
Ja, aber findet man das, diesen Shop bei Bestellen? Ne?
Ja, bei Bestellen,
wo man dann alles bestellt. Dann gehen Sie bei ef-magazin.de ja. Oben bei Bestellen.
Ja.
Und dann werden Sie wahrscheinlich recht weit oben, weil du das oben einsortierst, kriegen wir hin, ne?
Das ist
recht weit oben den handbemalten Millet finden. Größe, weiß ich nicht, hätte man vorher mal messen sollen. Geschätzt, was schätzen wir?
Das ist eine sehr gute Frage. 20 Zentimeter.
Wollte ich sagen, 25?
Na, eher nicht. Nee, so knappe 20 Zentimeter, würde ich sagen. Oder 20 ungefähr? Pi mal Daumen.
Ah, warte mal. Das hier sind doch 30, ne? Du hast recht. Ja,
ungefähr,
sind 20.
Ja, so ungefähr 20. Ja, ja, ja.
20 Zentimeter Höhe, wobei mit Motorsägenlänge eher 25 Zentimeter in der Breite. Ne? Handbemalt, fast Unikate. Es sind, wie nennt man das? Trinikate oder so.
Keine richtig? Ahnung.
Also jedenfalls, es gibt weltweit eine Produktion von drei Stück. Einen davon können Sie erwerben. Wir verkaufen auch nur einen pro Käufer, würde ich sagen.
Ja, ja, klar,
also das ist streng limitiert. Für
nicht mal 65.000 Euro.
Nicht mal 65.000 Euro. Also auch das ist günstiger als Bitcoin. 299 Euro. Mit 299 Euro sind Sie dabei. Wenn Ihnen das zu teuer sein sollte, dann werden wir die 3 Millets irgendwann als Preise ausloben und irgendwelchen Wettbewerbsgewinnern präsentieren. Deswegen, wir haben immer einen Plan B in der Hand.
Ja.
Aber es sollte Ihnen nicht zu teuer sein, weil wir haben im Einkauf wirklich auch schon eine ganze Ecke dafür bezahlt. Ist es uns wert, weil es wirklich Stunden, viele Stunden lange Handarbeit war. Und das gleich von 2 Personen. Ja, also wenn Sie diese einmalige Gelegenheit, einen von 3 deutschen Millets zu ergattern, nutzen möchten, sollten Sie jetzt möglichst bald zuschlagen, richtig?
Richtig.
Ja.
So viel zu Millet. So. Das hat ja auch lang genug gedauert.
Er selbst hat es ja übrigens auch schon weiter gepostet. Ne? Ja. Er selbst hat oft, also der argentinische Präsident hat unser Bild mit eigentümlich freiem Hintergrund, ne, hat er schon mal eben weiter gepostet.
Wundervoll.
Dürfen wir in aller Bescheidenheit sagen.
Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen ja, wir haben hier in den letzten Folgen vorgestellt diesen georgischen Wein. So, und jetzt haben wir uns mit dem lieben netten Weinhändler kurzgeschlossen und es wird, weil du ja auf trockenen Wein stehst, das Weihnachtspaket. Also es wird in diesem Shop des Herrn Einblendung jetzt extra für das Weihnachtsspecial eine Probebox geben mit georgischen Weinen. Und da ist nochmal dieser trockene Rotwein dazugekommen. Ja, wie gesagt.
Das heißt, wir haben in diesem Jahr alleine für das Weihnachtsspecial 4 Flaschen Wein am Start.
Ja.
Ah, das wird aber brutal.
Wir müssen die
da
ja nicht
austrinken. Da kommt ja der Schnaps dann. Ja, aber diesen Wein, also insbesondere diesen jetzt,
ja.
Ich habe mir mal so die Preise angeguckt.
Ja. Und,
also das ist ja der Wahnsinn, muss ich ja mal dazu sagen.
Ja.
Also erstmal vielen, vielen Dank. Ne?
Ja, vielen Dank.
Das ist ja was ganz, ganz Besonderes. Ich bin so gespannt. Ne?
Ja.
Wir werden ja noch eine Flasche vorab irgendwann vertesten.
Ja, genau.
Der muss jetzt erstmal liegen, weil das ist wirklich was Besonderes.
Ja.
Also das ist nicht mal eben so ein 2,50 € Aldi-Wein. Nein, 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 im Gegenteil. Das ist unglaublich. Und es ist wohl auch so, dass diese Art von georgischen Wein, ich habe dann direkt mal ein bisschen gelesen, das war ja wirklich toll, der wird wohl an irgendeiner Stelle der Herstellung wird der in Ton eingegraben, in der georgischen Erde, an bestimmten Punkten, in Tongefäßen, in traditionellen Tongefäßen extra dafür. Also Georgien ist ja sowieso ein sehr, sehr, sehr traditionsreiches Land, was das Christentum betrifft, aber auch was die Weinherstellung betrifft.
Mhm.
Ja, und da machen die das also sehr altertümlich, in Ton wird das irgendwie, ich weiß nicht wie lange, eingegraben. Bevor es dann ins Holzfass geht, so habe ich das verstanden, oder umgekehrt. Egal, jedenfalls ganz tolle Sache, ich bin so gespannt. Sollte natürlich auch ein bisschen anders schmecken.
Ja.
Mit wirklich nur einheimischen georgischen Reben, Rebsorten auch, die aus speziellen Anbaugebieten da eben für benutzt werden. Ah, ich bin so gespannt, ne? Ich habe schon so eine Lust da drauf.
Ja.
Und das ist, das leckerste Tröpfchen von unserem Weihnachtsspecial. Wenn wir nicht wieder so ein Goldwhisky am Start haben, mal schauen.
Ja, der war ja schon atemberaubend lecker. So, mein Gott, haben wir wieder.
Mein Gott, so.
Ja, so viel zur Werbung. Nächste Woche oder übernächste Woche dann mehr zum Thema Wein, ne? Ja, aber ich finde das auch schon beeindruckend. Jetzt haben wir sogar bei einem Weinhändler extra eine Probierbox für das Weihnachtsspecial.
Ja, haben die Leute das aber verstanden? Also die können jetzt, um sich vorzubereiten, damit sie sich mit uns vorbereiten können auf unser Weihnachtsspecial, was ja immer traditionell ungefähr eine Woche vor Weihnachten stattfindet. Manche Leute trinken dann ja mit, ne? Ungefähr das, was wir trinken oder genau das, was wir trinken. So, und den Wein, den können sie in diesem Shop erwerben, einfach Paket, wie war das? Weihnachtsspecial Dachtee
bestellen. Ja, genau.
Gibt's da, ganz richtig. Offiziell, ganz normal.
Wundervoll, ne?
Ja, können Sie kaufen. Und, und sich mit uns freuen auf insbesondere dieses leckere Tröpfchen.
Genau, da bin ich ja mal megamäßig gespannt. Erfahren, wie er schmecken wird, werden wir dann kurz vor Weihnachten. Ne? Ja, kommen wir doch zum inhaltlichen Teil dieser Sendung. Nach nicht mal 10 Minuten Werbeblock direkt am Anfang.
Ja, und musikalischem Teil und musikalischem Intro.
Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das entwickelt sich hier wirklich zu so einer Art, wie nennst du es, Operette?
Ja, ich habe es ja Operette genannt.
Ja.
In den 70er Jahren Ilja Richter und so, da nannte man sowas. Aber das war dann im Kostüm. Gut, wir haben ja auch den virtuellen Cowboyhut auf. Und durch den virtuellen Cowboyhut darf man schon sagen Operette. Kenner der 70er Jahre sagen dann eine Operetteneinlage.
Die jungen Leute kratzen sich gerade am Kopf und denken sich so, was sind das für Boomer?
Wir?
Du?
Wir doch nicht.
Mats ab.
Ja, Mats ab.
Ja, wollen wir starten hier mit den Basics, ne? Die libertären Basics.
Was haben wir für Basic am Start?
Ja, ich dachte, wir hatten ja, ich glaube, ich in der letzten Folge mal angeteasert oder in der vorletzten Sendung Drogen.
Und wir hatten das ist ja auch eine der Sachen, die einen immer so als erstes, also die Fragen, die einem erst gestellt werden. Und es war bei mir, muss ich auch sagen, eine der Fragen, die mich damals so als jungen Menschen besonders angesprochen hat und eigentlich mit zum Libertären gemacht hat, dass man gesehen hat, okay, ja, eigentlich ist man dafür Freigabe für erwachsene Menschen, ja. Soll doch jeder selbst entscheiden, welche Substanzen er zu sich nimmt, wo ist das Problem. Und irgendwann hat man dann auch mitbekommen, oh, das sind ja irgendwie libertäre Ansichten, ne?
Ja.
Die man dann vielleicht schon hatte.
Wie gesagt, auf die Frage, wie wir denn in einer libertären Gesellschaft mit Drogen umgehen würden, wie wir das Thema Drogen an sich handhaben würden, wir würden alles legalisieren, komplett. Also es gäbe keinerlei Einschränkungen für irgendwas. Jeder hätte das
keine
Recht.
Steuern.
Keine Steuern, kein gar nichts. Jeder hätte selbstverständlich das Recht, mit seinem Körper, weil Eigentumsrechte, das anzufangen, was er oder sie will, ne? Also das geht niemandem was an. Also es wird Ihnen ja heute auch keiner sagen, dass Sie keinen Alkohol trinken dürfen. Es sagt Ihnen ja heute auch keiner, dass Sie nicht rauchen dürfen.
Naja.
Man gibt Ihnen gewisse Signale in Richtung, du darfst jetzt hier nicht rauchen und du darfst jetzt da nicht trinken.
Und es ist, glaube ich, in Australien ist es schon soweit, in England kommt es demnächst,
ja,
dass ab Jahrgang so und so darfst du schon von Gesetz
wegen nicht. In Neuseeland war das so.
Oder Neuseeland
in Neuseeland war das so, aber da ist man mittlerweile auch wieder zurückgerudert.
Ja, ja, da ist man
ab bestimmten
Jahrgang Wissens, dann nicht mehr rauchen
ja,
darf.
Ja, ne? Genau, richtig. Also das hat man, da ist man wohl zurückgerudert. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ein solches Verbot wäre dann auch wieder so ein Eingriff in die persönliche Freiheit. So, die Frage ist natürlich, was würde passieren? So, und da weiß ich selbstverständlich, viele Leute, die raufen sich jetzt die Haare, wie kann man so etwas nur von sich geben? Nun, es gibt da einige Fakten, die muss man bei diesem emotional sicherlich hoch aufgeladenen Thema beachten. Also wir hatten ja eine vergleichbare Situation, wann war das in den 20er Jahren in den USA, die Prohibition. So, die Prohibition war ja nichts anderes als eben ein Verbot.
Von Alkohol.
Alkohol, ne? Man durfte sich diese Substanz nicht einverleiben, nicht legal, man durfte sie nicht produzieren, man durfte sie nicht vertreiben, man durfte sie nicht konsumieren, so wie das jetzt eben mit vielen anderen Drogen der Fall ist. Dazu muss man sagen, Alkohol ist hochtoxisch, neurotoxisch, also ist ein sehr, sehr gefährliches Zeug, da darf man nichts beschönigen. Man kann an Alkohol zugrunde gehen, man kann sich tot trinken, ja, das sind Realitäten. Trotzdem ist es legal. Warum sind andere Drogen nicht legal? Sind die gefährlicher? Mitnichten. Also viele Drogen, die, wie soll ich sagen, nicht erhältlich sind, sind nicht so gefährlich wie Alkohol. Aber darum geht es gar nicht. Das ist überhaupt gar nicht die Frage. Wir haben Folgendes beobachten können während der Prohibition. Alkohol wurde trotzdem getrunken, in Massen. So, es gab
und zwar eher mehr als vorher.
Eher mehr als vorher. So, und das Problem an der ganzen Sache war, und das hat sich eben, und das kann man wirklich eins zu eins auf die Situation heute übertragen, es war so, dass der Alkohol schwarz gebrannt worden ist, die Qualität litt entsprechend darunter, die Vergiftungserscheinungen waren entsprechend mehr. Also es sind dann Leute im wahrsten Sinne des Wortes blind geworden, sind dann an diesem gepanschten Alkohol dann wirklich auch elendig verendet. Das muss man einfach mal so sagen. Also letzten Endes hat diese Prohibition mehr Schaden angerichtet als letzten Endes Nutzen gebracht. Und so ist das auch heute. Also bei diesen Drogen, die so vielen Leuten im Kopf herumschwirren, sprich Heroin, Kokain und so weiter, auch da glaubt man, ja, gut, das ist selbstverständlich nicht, ist mit Sicherheit nicht gesund, diese Drogen zu sich zu nehmen. Es ist allerdings so, dass eben weil diese Drogen legal nicht zu produzieren sind, legal nicht zu vertreiben sind, legal nicht zu konsumieren sind, es eben denselben Effekt gibt wie damals in der Prohibition. Das Zeug ist einfach gepanscht, das Zeug wird gestreckt, damit die Dealer, die sich eine goldene Nase verdienen, naja, eben mehr Gewinn da rausholen. So, und es ist, da gibt es ein schönes Beispiel. Also in Hollywood gibt es ja zahlreiche Schauspieler, Produzenten, Regisseure und so weiter, die nehmen diese Drogen, die nehmen Kokain, die nehmen Heroin, die sind davon abhängig. Man hört das hier und da, dieser oder jene Schauspieler muss dann in eine Entzugsklinik. So, und dann schaut man sich diese Schauspieler an und ich meine, trotz allem, diese Leute sehen ja vergleichsweise, gesund würde ich jetzt nicht sagen, aber diese Leute lassen sich ja jetzt nicht mit diesen Bildern vergleichen, die man so aus den Filmen Die Kinder vom Bahnhof Zoo hat, wo die Leute komplett abgewrackt sind. Also diese Verfallserscheinungen, die lassen sich doch zu sehr, sehr großen Teilen darauf zurückführen, dass diese Substanzen eben entsprechend gestreckt sind und dass eben diese Streckmittel dann ursächlich für diesen körperlichen Verfall sind. So, und diese, wie gesagt, Hollywood-Schauspieler, die sind einfach nur abhängig, sind aber körperlich nicht so geschädigt wie diejenigen, die eben dieses gepanschte Zeug zu sich nehmen. So, mit anderen Worten, würden wir jetzt diese ganzen Drogen freigeben, dann hieße es, dass die Qualität dieses Stoffes entsprechend steigen würde. So, was würde noch passieren? Drogenkartelle würden komplett verschwinden. Also dieses Problem gäbe es gar nicht. Sie müssen sich mal vorstellen, ich habe jetzt keine genauen Zahlen vor Augen, aber was Drogenkartelle einnehmen, also was die für
inklusive CIA.
Inklusive CIA und so weiter. Also was diese Drogenkartelle an Geld einnehmen für eigentlich relativ günstige Substanzen, also so teuer ist das nicht, das glaube ich herzustellen, also da ist, ich sag mal, die Gewinnspanne sehr, sehr hoch und deswegen tut es einem Drogenkartell, glaube ich, auch nicht, wie soll ich sagen, nicht besonders weh, wenn dann mal so ein Container aufgegriffen wird und vom Markt verschwindet oder gar nicht mehr auf dem Markt auftaucht. Also diese Problematik der, ich sag mal, Kriminalität, die wäre schon mal vom Tisch. So, und man muss sich immer wieder vor Augen führen. Es gäbe nach einer Legalisierung nicht mehr, vermutlich aber auch nicht weniger Drogenkonsumenten. Drogenkonsumenten wird es immer geben. Diese Leute haben sich eben dazu entschieden, sich Drogen einzuverleiben. Das ist, wie gesagt, den Leuten selbst überlassen. Es hat niemand das Recht, jemandem das zu verbieten. Wie gesagt, es würde vermutlich nicht mehr, vermutlich aber auch nicht weniger Drogenkonsumenten geben. Ich meine, in den Niederlanden ist es sogar so, dass, obwohl dort Cannabis legal ist, es dort nicht prozentual gesehen mehr Cannabiskonsumenten gibt als hier in Deutschland. Also hier in Deutschland bekommt man, ich sag mal, jetzt hat man das ja hier so mehr oder weniger legalisiert, also hier hat man auch noch vor der Legalisierung, hat man es einfach bekommen zu horrenden Preisen, selbstverständlich für so ein einfaches Gewächs, ja, was auf jedem Balkon wächst, ne? So, und was wollte ich noch sagen? Ja, wie könnte man denn darauf eingreifen oder was könnte man denn tun, dass eben nicht alle Leute zu diesen Drogen greifen? Ja, das ist zunächst einmal, wie würde ich jetzt mal sagen, das ist Sache der Eltern, ihre Kinder so zu erziehen, eben keine Drogen zu nehmen und sich nicht nur dem Rausch hinzugeben. Ne? Also wenn man, ich glaube, ein sinnstiftendes Leben hat, dann ist man davon auch nicht entsprechend abhängig, ist darauf nicht angewiesen. Ja, also Drogen dienen ja hauptsächlich dazu, eben der Realität zu entfliehen und viel besser wäre es ja, eine Welt zu kreieren, in der es nicht nötig wäre, dieser Welt zu entfliehen. Und ja, ich sag mal, die Freigabe von Cannabis, die kommt nicht von ungefähr. Ja, also ich glaube, der Regierung liegt es schon, der liegt schon daran, dass sich die Leute jetzt natürlich entsprechend betäuben sollen, können, dürfen, weiß ich nicht, ne?
Ja, weiß ich nicht, dann würden sie nicht versuchen, weiß ich nicht, Alkoholsteuern vielleicht mal wieder zu erhöhen oder so. Das weiß ich jetzt nicht, aber alles, was du sonst gesagt hast, muss ich sagen, fand ich so lustig, weil das wäre genau das, was ich natürlich auch gesagt hatte. Und das ist natürlich tatsächlich schon so ein bisschen so, dass man das als Libertärer, weil einem immer die gleichen Fragen gestellt werden, ne, dass man das schon so ein bisschen runterbeten kann. Ne? Man denkt so sofort. Ja. Jeder von uns denkt sofort an die Alkoholprohibition, ne, weil es natürlich auch so, so wunderbar passt. Mhm. Ne? Und man kann ja die ganze Geschichte erzählen. Klar, sind viel, viel mehr damals umgekommen, mhm, aber nicht an dem Stoff,
sondern
an den gepanschten Zeug, an dem verunreinigten Zeug aufgrund der Illegalität. Ne?
So, und
das ist ja jetzt auch so. Ne? Das hast du alles wunderbar erklärt, brauche ich gar nichts hinzu.
Eine Sache noch dazu, jetzt heißt es natürlich, ja, hier wir in unserem Staat Krankenkassen. Ja, wer kommt denn dann dafür auf? Wer kommt denn dann für die Gesundheitsvorsorge dieser Leute auf? Also zunächst einmal, in unserer idealen libertären Welt gäbe es ja diese Form des Sozialstaates nicht. Das wäre dann auch wieder privaten Leuten überlassen. Also niemand wäre gezwungen, sich um diese Leute zu kümmern. Da würde, wie wir ja eben schon gesagt haben, zunächst einmal die Familie einspringen müssen, die ja zuallererst für die Familienangehörigen zuständig ist. So, und dann heißt es natürlich, ja, aber diese Leute belasten doch die Krankenkassen. Und auch da, sage ich mal, gäbe es eine sehr, sehr einfache Lösung. Eine einzig und vielleicht über die Krankenkassenbeiträge könnte man, weiß ich nicht, das also den, schon,
wenn jemand da so dran gelegen ist, bestimmte Drogen zu nehmen, und die Krankenkassen sagen, das ist uns aber eigentlich viel zu teuer, dann werden die Krankenkassen eine entsprechende Police machen und sagen, hier, da musst du aber ein bisschen mehr bezahlen. Dann wird er sich überlegen, ist ihm das wert? Da gibt es bestimmt auch einige, die sagen, ja, ist es mir wert? Ne? Oder die sind dann halt auch nicht mehr krankenversichert oder wie auch immer. Ne? Aber dann müssen sie halt, dann müssen sie die Konsequenzen tragen. Ja, das ist Freiheit.
Ja.
Freiheit ist eben auch im Zweifel die Konsequenzen für dumme oder schlechte Handlungen tragen zu müssen.
Ja, das
so ist das.
Das ist das Harte.
Und in dem Moment, wo Menschen Konsequenzen tragen, ist das eigentlich das beste Lernen überhaupt für ein besseres Leben. Ne? Wenn man dann sieht, okay, guck mal, der macht das nicht, ne? Guck mal, wie der geendet ist, war seine freie Entscheidung, dann wird das wieder sehr, sehr viele andere auf gewisse Schlussfolgerungen bringen. Ne?
Ja, dann hat man zwar sein eigenes
diesen Leben Lerneffekt hat man eben nicht, wenn Papa Staat für einen denkt, ne? Und
genau,
man keine Entscheidung mehr treffen darf, ne? So ungefähr wie im Gefängnis. Ne?
Es ist wie gesagt, Freiheit ist nicht zu vergleichen mit dem Ausbruch des Paradieses. Freiheit hat Konsequenzen. Und man muss sich darüber auch bewusst werden, dass Freiheit eben bedeutet, dass die Konsequenzen mitunter auch sehr unangenehm sein können.
Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ah, das möchte ich aber gar nicht, so viel Freiheit möchte ich gar nicht haben, weil dann ende ich in der Gosse, so weil ich dann mit, was weiß ich, alles mache und bin dann einer von diesen, die das eben nicht hinbekommen, das Leben. Auch dafür wird es Agenturen geben. Wenn mehr Leute wie Sie sagen, hier, ich möchte diese Freiheit gar nicht haben, ich möchte mich lieber erziehen lassen von einem Staat, dann wird es auch einen sogenannten Staat als GmbH vielleicht oder ähnliches geben. Ne? Dann wird es Anbieter geben, die sagen, nee, wir machen das für dich. Dann stecken wir dich eben ins Gefängnis, weil du das so willst, und dann treffen wir die Entscheidung für dich.
Ne? Genau.
Also auch dafür, wenn es eine Nachfrage gibt, wird der Staat Angebote haben.
Betreuungsanstalten.
Die
aus den,
wenn sie das brauchen,
Pilzen, immer zu, ne?
Also, schieß aus dem Boden
auch überlegen, schießen,
so ein Unternehmen zu gründen.
Ich sofort. Ne?
Ja.
Ja, zahlen Sie mir nur 50% Ihres Einkommens.
Ich denke gerne für Sie.
Ja, das ist. Ja. Ja, wir haben noch andere Themen, aber die behandeln wir dann so im Laufe der nächsten Wochen. Ja, wie gesagt, Sie können dazu immer noch Fragen stellen, Anregungen machen. Es ist ein, wie gesagt, kompliziertes Thema, aber wir wollen Ihnen ja hier kein X für ein U vormachen. Ne? Wir sind ja keine Politiker. Ne? So.
Achso, wenn Sie jetzt noch fragen, was ist mit den Kindern?
Ja.
Das würde ich sagen, das sollte man mal gesondert behandeln.
Ja.
Das ist nämlich natürlich auch noch eine interessante Frage und ein richtiger und guter Einwand.
Ja.
Was Kinder betrifft, das betrifft ja jede Frage. Ne?
Ja.
Betrifft ja jede Frage. Ja, und was ist mit den Kindern?
Ja.
Da sollte man dann nochmal vielleicht wirklich auch nochmal in Ruhe drüber sprechen.
Ja, ich denke immer, wenn diese Frage kommt, ja, was ist denn mit den Kindern heute? Ja, also welche Rahmenbedingungen haben unsere Kinder eigentlich heute zu ertragen? Ja, insbesondere so mit Hinblick auf die Situation in den Kitas, mit Blick auf die Situation in den Schulen. Ja, hoppla, also man hört da ja Horrorgeschichten noch und nöcher. Jetzt sind mir meine Unterlagen.
Ja gut, die Frage jetzt in dem Fall wäre ja konkret, wer entscheidet denn, ob, sagen wir mal, ein 15-Jähriger jetzt diese oder diese Substanz zu sich nehmen darf. Ne? Da gibt es eigentlich drei mögliche Antworten, solange wir einen Staat haben. Also der Staat, die Eltern oder die Kinder.
Ja.
Ne? Oder ein Dreijähriger oder ein 17-Jähriger.
Ja.
Und diesen Stoff oder jenen Stoff. Und Und ja, das die vielleicht etwas enttäuschende Antwort ist, keine Antwort davon ist wirklich befriedigend. Mhm. Es gibt eben Kinder, wo man sofort sagt, was einleuchtend ist bei einem Dreijährigen, nee, der kann das nicht entscheiden. Ja. Also der fällt hier weg. Ne? Und im anderen Fall möglicherweise bei der und der Frage trifft das auch auf einen 15-Jährigen zu, der kann das nicht entscheiden. Müsste man dann im Einzelfall drüber nachdenken. Nur wer entscheidet dann? Ne? Sind es die Eltern, ist es der Staat? Jetzt gibt es natürlich Eltern, weiß ich nicht, die sogar ihr Kind missbrauchen und Ähnliches.
Ja. Ne?
Das ist dann keine gute Alternative zu sagen, ja, grundsätzlich müssen die Eltern entscheiden. Mhm. Ne? Der Staat hat aber auch schon in seinen Schulen Kinder missbraucht ohne Ende. Ne? Davon abgesehen, dass er sowieso unglaublich viel falsch macht, wie wir
der
wissen.
Staat, über die Kirche.
Ja, die Kirche auch. So. Im Zweifel auch die Nachbarn können Dinge falsch machen, wenn du eine falsche Nachbarschaft hast. Ne? Mhm. Also das Schlimme ist, es gibt hier keine befriedigende Antwort. Ne? Deswegen tun sich eigentlich alle Philosophien, Ideen, Ideologien, wenn man so will, tun sich wirklich immer schwer mit Kindern. Ne? Also, es ist ja auch, die Alternative zu sagen, ja, der Staat entscheidet immer, ist ja auch ganz offensichtlich unbefriedigend im Sinne des Wohls der Kinder. Ne?
Ja.
So, und da muss man vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle sagen, ja, so eine allgemeingültige Antwort haben da auch Libertäre nicht.
Nee.
Das ist halt eine schwierige Frage. Wenn Menschen eben nicht über sich selbst entscheiden können, was bei Kindern tendenziell der Fall ist, dann hast du ein Problem, dann hast du immer Probleme. Mhm. Ne? Mit jeder Gesellschaftsordnung, wenn man so will.
Ja.
Das mal so vorweg vielleicht.
Ja. Ja, meine Damen und Herren, Sie erinnern sich letzte Woche noch, wir hatten das Thema angeteasert. Es ging ja um Björn Höcke, den TV-Auftritt. Wir hatten dann ja am Freitag überraschenderweise ein Dachtheken-Duett Mini in dem Wochenausklang. Und da haben wir uns dieses Höcke-Interview ja noch einmal, da haben wir das
Höcke-Interview. Kann man das einblenden, das Video? Also wenn Sie mal so alles das, was wir unmittelbar am nächsten Tag zu diesem Höcke-Interview, zu diesem Höcke-Duell, ne, TV-Duell,
genau. Ja, genau.
Gesagt haben, da haben wir ja wirklich uns in jeder Einzelheit drüber versucht auszulassen, das zu analysieren. Dann können wir sagen, Einblendung jetzt.
Einblendung jetzt.
Dann können Sie sich das nochmal anschauen.
Ja, richtig. So und
weil ich ja so spontan Gast in deiner Sendung war.
Ja, aber war doch gar nicht schlecht. Ne? Ich meine, ich glaube, das war die bisher bestbesuchte Sendung auf diesem Kanal mit knapp 20.000 oder mittlerweile sogar 20.000 Klicks. Kannst du mal sehen. Ja, aber ich glaube auch, das Thumbnail hat Höcke gewinnt die Herzen. Ja, das hat die Leute ja tatsächlich überrascht. Und heute ist ja lustigerweise, heute beginnt ja der Prozess gegen Höcke wegen seines Ausspruches.
Was hat er gesagt? Sagen.
Man darf es nicht
sagen.
Alles für D, sagt er, ne? Ja, alles für D. Er hat gesagt, alles für D. Er hat es wirklich gesagt, ja. Man glaubt es kaum. Also, puh. Der nimmt sich Wasser raus, der Mann. Naja, jetzt steht er dafür vor Gericht und wir sind alle natürlich hochgespannt, welches Urteil da gefällt werden wird. Aber interessant fand ich dann ja noch, wir haben ja letzten Freitag noch groß spekuliert. Ja, wie ist das denn bei den Leuten angekommen? So, und wir haben ja seinerzeit Freitag schon festgestellt, okay, Mario Vogt hat nicht zwingend gepunktet, ja, also er ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen bekannter unter dem geflügelten Namen Mettbrötchen Mario, ja, deswegen wird er vermutlich in die Geschichte eingehen. Er hat Mett gesagt, unfassbar, ja. Also das haben wir gar nicht so beleuchtet, aber
das haben wir gar nicht beleuchtet, das kann man ja nochmal sagen, weil das Verrückte, das wirklich Abstruse an der Geschichte ist ja, dass ja Höcke selber auch noch Gehacktes gesagt hat.
Er hat es gesagt.
Er hat ja Gehacktes gesagt und hat dann sozusagen zur Übersetzung, damit es jeder in Deutschland versteht, auch nochmal Mettbrötchen gesagt.
Genau. Und dann
woraufhin der CDU-Mann ihm das vorwirft. Das heißt aber hier Gehacktes.
Ich habe Gehacktes
dabei gesagt. Dabei hat er ja Gehacktes gesagt.
Und weißt du, was das Allerschärfste ist? Also wirklich, da fällt dir einfach die Kieferklappe runter. Du glaubst es nicht, obwohl du es siehst. Pass auf, und zwar hat jetzt die CDU Thüringen genau diesen Ausschnitt auch noch auf der eigenen Twitter-Präsenz präsentiert. Und die hatten es dann sogar unterschrieben. Also es stand sogar geschrieben, dass er Gehacktes gesagt hat, gehacktes Brötchen beziehungsweise Mettbrötchen. Es stand da.
Nein.
Es stand da, du konntest es lesen.
Er hat Mettbrötchen gesagt.
Er hat Mettbrötchen gesagt. Ja, da hat der Marius ihm aber gezeigt, unser Mettbrötchen Mario, ne? Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, meine Damen und Herren, die Frage war natürlich, ja, wie ist das denn angekommen? Also wie ist das, wie hat dieses TV-Duell die Nation bewegt? Wie haben die Leute dieses TV-Duell eingeschätzt, was ist letzten Endes das Ergebnis dieses TV-Duells gewesen? Und da hat, und das finde ich jetzt auch überaus interessant, Welt selbst hat eine Umfrage in Auftrag gegeben, und zwar von CW. So, und in einem Videobeitrag bei Welt TV wurde dieses Ergebnis auch publiziert. So, und die Frage war, ist es Mario Vogt gelungen, die AfD im TV-Duell mit Björn Höcke inhaltlich zu stellen? Man könnte das gewissermaßen so übersetzen, wer hat dieses TV-Duell gewonnen. Würde ich jetzt mal runterbrechen. So, mit Ja geantwortet haben, was schätzt du?
30%.
Und mit Nein?
50%.
Fast. 27% haben mit Ja geantwortet. 27%.
Ich habe das jetzt wirklich, ich habe es nicht gewusst.
Ja.
Okay.
Das ist übrigens auch ein lustiger Fun-Fact am Rande, erzähle ich dir gleich. 27% haben gesagt, ja, es ist ihm gelungen. 16% haben gesagt unentschieden und 57% haben gesagt nein, es ist ihm nicht gelungen. So, also Mario Vogt hat sich da tatsächlich zum Mettbrötchen gemacht. Und das Witzige an dieser Umfrage, die ja wirklich ziemlich eindeutig ist, ja, ich habe gegoogelt, ich habe geguckt, ich bin dankenswerterweise über die Krautzone auf diese Umfrage aufmerksam geworden. Ich habe dann halt nach dieser Umfrage gesucht, wie man das halt so macht. Bei Google, CW, Welt, Höcke. So, und normalerweise sieht man dann hier und da schon mal das Umfrageergebnis in irgendeinem Artikel. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Umfrageergebnis in keinem einzigen Blatt, nicht mal bei der Welt, veröffentlicht worden ist. Ich habe tatsächlich nur das Video gefunden. Dieses Welt-TV-Video, in dem dann die beiden Moderatoren dann eben dieses TV-Duell nochmal beleuchtet haben und da eben diese Umfrage präsentiert haben. Ja, also jetzt zu sagen, okay, Herr Vogt hat hier komplett versagt, ne,
warum er wirklich total versagt hat und warum Höcke wirklich die Herzen gewonnen hat an der Stelle, ja, und das jetzt mal ganz neutral, ohne auf die Inhalte bezogen, haben wir das versucht zu analysieren. Das sehen Sie halt in dem Video von letzter Woche Freitag, ne, das wir eben eingeblendet haben. Ne?
Genau. Ja.
Nee, übrigens also, ist Höcke jetzt auch, ich habe heute Morgen aber nur die Hälfte gesehen, ist jetzt von Köppel von der Weltwoche interviewt worden.
Ach, guck an.
Ja.
Der traut sich was.
Ja, nee, alles gut. Nur da muss ich mal sagen, klar, wir haben bezogen auf das TV-Duell gesagt oder versucht zu erörtern, warum Höcke da gewonnen hat, ne, was inzwischen offenbar auch ihr das Publikum bestätigt hat und zwar mit Abstand gewonnen hat. Man muss aber eben auch wieder sagen, ne, Köppel fragt ihn dann auch, wie es denn mit öffentlichen rechtlichen Rundfunk, ne, den er ja wohl reformieren und verkleinern möchte. Ja, reformieren, verkleinern, ja, aber eben nicht abschaffen. Ne? Mhm. Das ist also das Gleiche, was wir auch schon bei Hans-Georg Maaßen gesagt haben. Ne? Das ist also, das geht halt nicht. Ne? Du kannst nicht einen Unsinn reformieren. Und dann kommt er mit den gleichen, wirklich hanebüchenen Blödsinn. Wir brauchen einen neutralen und überparteilichen und hast nicht gesehen. Als wenn es um Inhalte geht. Es ist einfach eine grundsätzliche Frage. Mhm. Wir brauchen auch keine Staatszeitung. Ja? Mhm. Die haben wir auch nie gebraucht. Genauso hätten wir auch nie einen Staatsrundfunk gebraucht. Mhm. Völliger Blödsinn. Information bietet der Markt aus verschiedensten Perspektiven wunderbar an. Hat im Zeitungswesen immer geklappt. Seit es online gibt, klappt das noch viel besser, weil es wirklich noch unzählige kleine Anbieter wie uns auch gibt, die im Internet präsent sind. Also Informationen, Unterhaltung und so weiter findet man doch überall wesentlich besser, als es je der öffentlich-rechtliche Rundfunk bereitgestellt hat. Mhm. Und der einzige Grund, warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk je gab, war, dass es über Antenne, über diese alten Antennen ausgestrahlt wurde und da gab es halt eine Frequenzknappheit. Da gab es diese terrestrische Frequenzknappheit. Da hat man gesagt, okay, wir können ja sowieso nur 3-4 Fernsehanstalten zulassen, weil es mehr Frequenzen gar nicht gibt über die Antenne. Da hat man gesagt, okay, da müssen wir das irgendwie regulieren. So, das war der Grund. Mhm. Und da jetzt das immer noch, ja, heute Leute, die sogar alternativ denken und sich über den öffentlichen rechtlichen Rundfunk aufregen, wie wir, dann immer noch nicht sagen, ja, dem braucht ja auch kein Mensch diesen Schwachsinn, ja, sofort abschalten, ja. Nein, das muss irgendwie, ja, muss schon ein bisschen verkleinert werden, aber dann muss er immer noch informieren und so ein bisschen neutraler und so. Neutrale Informationen gibt's nicht. Totaler, das ist Hirngespinst.
Dafür gibt's
jetzt noch nie gegeben, ja. Ja, auch das ist nicht neutral. Auch das ist immer aus einer Perspektive, je nachdem, wie man die Frage stellt.
Stimmt, auch wieder.
Ja. Ja, also da sieht man dann eben, ja, um nur ein Beispiel zu nennen, ne, Höcke ist eben Politiker. Aber wir haben ja eben gesagt, ich glaube, er hat eben auf einer menschlichen Ebene, ne, da war er eben zu 100-0 Sieger in dieser Diskussion. Insbesondere, weil dieser Politroboter, die ihm da ständig gegen Schienbein mit dem Lächeln getreten hat, ne, und er gesagt hat, ja hier, wieso, ich hasse überhaupt niemanden. Und das hat er sehr glaubwürdig gesagt, finde ich.
Ja, ne? Ja, also ich meine, wir sind jetzt aber auch nur dezent überrascht, dass Björn Höcke ein Politiker ist. Ne?
Nee, natürlich. Ja, ja.
Und, wir wissen ja auch, er ist vermutlich kein originär Libertärer.
Dass er alles andere als ein Libertärer ist, ist auch klar. Ja. Ja.
Weil du jetzt wieder so drauf rumhackst.
Also, nein, aber das trifft ja eigentlich auf jeden Politiker zu.
Ja,
wir haben auch schon immer gesagt, hier, oh, Maaßen, weißt du, bevor es losging, Maaßen. Ja, Maaßen ist auch dann einer gewesen, der dann kommt seine komische Werteunion, haben wir ja genug, viel zu viel schon drüber gesagt. So, und am Ende heißt es dann, ja, wir müssen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reformieren. Ne?
Ja.
Ich weiß gar nicht, die offizielle AfD-Position, die ist ja mal bei irgendeiner Wahl tatsächlich gewesen, abschaffen. Aber ich weiß nicht, das war, glaube ich, entweder in einem Wahlprogramm, aber nicht in Parteiprogramm oder umgekehrt. Insofern, ja, muss man mal abwarten.
Ja.
Aber wie gesagt, das wäre dann, Höcke wäre eben dann so einer, der dann im Zweifel auch innerhalb der AfD noch ein bisschen staatsgläubiger ist, denke ich an der
Stelle. Ja, wobei hat er nicht gesagt, dass er den Staatsvertrag kündigen will?
Ja, das genau, deswegen haben wir ja auch noch so gelobt, weißt du, letzten Freitag an der Stelle. Genau, da ist von ihm viel zu erwarten, haben wir gesagt, aber eben auch nicht, das wollte ich nur mal festhalten, eben auch nicht mal eben diesen Schwachsinn abzuschaffen. Schwachsinn gehört abgeschafft. Ne? Und da gibt es überhaupt gar keine Begründung dafür. Null. Ne? Außer er will vielleicht, weiß ich nicht, den Mitarbeitern des MDR nicht vor die Füße auf die Füße treten, weil er auch da noch ein paar Stimmen
absagen will. Ne? Ich glaub,
also das ist jetzt so die einzige Erklärung.
Ich glaube.
Aber die werden ihn ja eigentlich eher nicht wählen, ne, bisher.
Ich glaube nicht, dass Björn Höcke davon ausgehen kann, dass ihn auch nur ein einziger Mitarbeiter des MDR wählen wird.
Das halt ja, wobei, ich sag mal, so ein Techniker im Mitteldeutschen Rundfunk, ja in Thüringen. Ja.
Glaubst du?
Ja, die Stimmung ist halt eine andere.
Möglicherweise sind die einfachen Arbeiter dort ja etwas geerdeter oder wie Kollege Koll sagt, basierter als diese Moderatoren und diese Vorstände da, diese Intendanten. Ja, Thema Höcke, ja, das ist, wie gesagt.
Aber ist schon lustig jetzt, ne? Auch wie gesagt, er tritt jetzt, das war so ein Durchbruch, ne? Dass man eben mit Höcke geredet hat, ne? Das war ja auch eine Woche lang in der Diskussion und die Linken alle, nein, man darf nicht mit ihm reden, ne? Dann kommt dieser CDU-Fuzzi und redet eigentlich auch nicht mit ihm, nur von oben herab und tritt ihm ständig vor Schiebein, ne? So, und jetzt kommt aber so ein Köppel, ne? Roger Köppel von der Weltwoche. Und zeigt mal, wie es geht. Also da darf man jetzt mal gespannt sein, wie es weitergeht, weil tatsächlich am Ende ja nur stehen kann. Man redet mit AfD-Politikern wie mit jedem anderen Politikern auch. Ja, warum denn nicht?
Dazu auch noch mal ein Ergebnis, habe ich mir jetzt tatsächlich nicht notiert, aber im Kopf behalten. Die Frage war dann auch, also dieses CIVI-Institut hat dann auch gefragt, ja, ob man das denn jetzt so machen solle.
Okay.
Ob man denn jetzt hier mit dem Björn Höcke oder mit der AfD, ob man die denn inhaltlich stellen soll und auch da.
Inhaltlich stellen, das ist schon, man soll mit ihnen reden wie mit jedem anderen auch.
Ja.
Inhaltlich stellen, schon dieses Vokabular.
Das sagt ja schon alles.
Und das selbst von der Welt, ne?
Ja, also
die
natürlich.
Sind eben auch.
Nee, aber wie gesagt, also inhaltlich stellen, es soll ja im Prinzip implizieren, dass es da was zu stellen gibt, ja. So.
Ja, aber das ist ja, inhaltlich stellen ist ja wirklich wie Verhör, ne?
Ja, das ist wie ein Verhör, genau. Ja. So,
wo sind wir denn?
Ja, Nordkorea.
Ne? Ich meine, wenn man schon.
Du weißt ja, wo wir sind. Da kommen wir ja noch gleich drauf zu sprechen, was hier mittlerweile für Zustände herrschen, ja. Nee, aber auf die Frage, ob man denn jetzt die AfD weiterhin inhaltlich stellen soll. könnten wir eigentlich als Unwort des
Jahres. Nein, aber ich sage das deswegen, weil ich würde dann nämlich mit Nein antworten, weil inhaltlich soll keiner gestellt werden. Ich soll mich einfach mit denen unterhalten. Ne? Deswegen, also diese Fragestellung ist ja schon
völlig behindert. Ja, aber ich glaube, die Leute verstehen aber schon, was gemeint ist. Ja. Die Leute verstehen schon, dass ein AfD-Politiker da auch so eine Plattform bekommt, um sich selbst in Anführungsstrichen zu rechtfertigen, sich selbst zu erklären. So, und da ist das Ergebnis noch sogar noch ein bisschen eindeutiger als das. Ich meine, es waren 23%, die gesagt haben, nein, auf keinen Fall, ignorieren. Ja, ignorieren. Dann haben, glaube ich, 11 oder 12% haben dann gesagt, unentschieden, und weit über 60% haben dann eben gesagt, ich meine, 63% waren das, oder 64, ist ja auch egal, also über 60% haben gesagt, ja, auf jeden Fall weiter. Ne? Und ich glaube, damit wollten sie dann auch nur zum Ausdruck bringen, solche TV-Duelle sind sinnvoll. Und ich denke, da ist eben, wie gesagt, noch nicht alles verloren. Also wir erleben es ja.
Aber es erinnert mich doch so ein bisschen an diese Corona-Fragenstellungen damals.
Ja, ne? Natürlich.
Weißt du noch so, also wo wirklich die Antwort schon in der Fragestellung lag.
Richtig, ne? Richtig, klar.
Wo die wirkliche Alternative gar nicht erst aufgezeigt wird. Ne? Die wirkliche Alternative ist, redet
sind
mit
sie
ihnen wie mit jedem anderen Politiker auch.
Punkt. Sind sie für 3G oder sind sie für 2G?
Genau.
Oder lehnen sie den ganzen Quatsch ab? Was? Nein, um Gottes Willen. Die Frage darf man ja gar nicht stellen. Die wurde
nicht gestellt.
Ja, auch durch solche Fragen wird natürlich Realität gemacht. Ne? Also was ist überhaupt noch diskutabel? Ja, was ist da drin in diesem Overton-Fenster? Über welche Fragen darf man behandeln? Ja, so macht man Gedanken. Apropos.
Aber diese ganze Behandlung, auch jetzt in der Umfrage, ja. Ne? Und wir haben jetzt ja, wie gesagt, man kann ja das alles nachsehen, was wir dazu zu sagen hatten. Mhm. Es fing ja an mit der Begrüßung, mit dieser unsäglichen Begrüßung, ne? Von Höcke, mit dieser Sonderbegrüßungsformel. Ne? So, und ich glaube, für diesen ganzen Quatsch werden sie wirklich die Quittung jetzt bekommen. Ne?
Ja.
Und danach müssen wir mal sehen, wie es dann weitergeht.
Pass auf. Das war ja auch lustig. Wir hatten ja gerade die Sendung am Freitag im Kasten. Ne? Erinnerst du dich? Und ich glaube, eine Viertelstunde später oder so, kaum hatte ich das Video hochgeladen, dann kursierte doch diese Nachricht von diesem gewählten Bürgermeister der AfD in Großschirmer. Pass auf, und jetzt hat mir hier ein lieber netter Zuschauer einen Tweet zukommen lassen. Und zwar von dem Landrat, in dem das entschieden worden ist. Und zwar handelt es sich bei dem Landrat um einen, um Herrn Dirk Neubauer. Und dieser Landrat, der hat sich immer...
Partei
weiß ich jetzt gar nicht. Irgendwas Linkes nehme ich mal an. Keine Ahnung. Also nicht AfD. So, und dieser Herr Dirk Neubauer, der hat sich dann, ich weiß jetzt gar nicht, ob bei Twitter oder bei LinkedIn, das kann dann jeder nachlesen, dieser Dirk Neubauer hat sich mal zeitnah geäußert. Und das hören Sie mal zu. Also der Klang dieser Stimme, der Klang dieser Worte, das ist fantastisch. Du hörst das jetzt auch zum ersten Mal. Gestern vor der Halle des AfD-Parteitages in Glachau, tagend unter hundertfachem Schutz, abgeschirmt mit Sichtschutzzäunen, daneben auf einer Wiese 3-4 Händle voll Kids, ein paar Bürger und Omas gegen rechts. Ein rechter Blogger, der, eskortiert von 5 Polizisten, versucht, so viele Gegendemonstranten im Bild zu bannen wie möglich. Klassische Drohgebärde. Wir sehen dich. Auch bei den Demonstrationen in Waldheim genauso geschehen. In Flöha am 10.3. ein Schlägertrupp in Schwarz in Sichtweite der bürgerlichen Demo. Demokratie hat ein Gesicht. So läuft es. Wollen wir das? Sehen wir weiter zu? Werden wir erst begreifen, wenn es zu spät ist? Und jetzt höre man genau zu. Neutralität ist gerade Benzin ins Feuer. Nichts sagen, Rückendeckung für jene, die unser Zusammen kaputt reden, um ihre eigenen Agenden zu verfolgen. Wir werden irgendwann Rechenschaft ablegen müssen vor der Geschichte. Wir werden sagen müssen, dass wir zu bequem waren, die richtigen Wege zu suchen, unsere Probleme zu lösen und stattdessen das Land jenen überließen, die es schon einmal zerstörten. Also das hat dieser Dirk Neubauer.
Das ist der Mensch, der jetzt dafür gesorgt hat, dass diese Kommunalwahl wiederholt werden muss.
Das möchte ich an dieser Stelle nicht behaupten.
Ach so.
Aber er ist der Landrat, wo diese Entscheidung gefällt worden ist. Und wie gesagt, man kann vermuten, ja. Man kann deuten, okay, da ist ein Landrat, der ist ja eigentlich zur Neutralität verpflichtet. Wie das viele Politiker und Amtsträger, eigentlich alle Politiker und Amtsträger hierzulande sind, man ist zur Neutralität verpflichtet und er gibt hier ja offen zu, Neutralität ist gerade Benzin ins Feuer. Ja, damit können wir davon ausgehen, dass dieser Mann vermutlich in seinem Amt nicht neutral handelt. Und er hat es ja offen zugegeben. Das Problem ist, ich habe mir das auch schon mal von Michael erklären lassen, hierzulande ist es offenkundig möglich, oder was heißt offenkundig möglich, die Politiker und Amtsträger hierzulande, wie soll ich sagen, verstoßen am laufenden Band gegen dieses sogenannte Neutralitätsgebot. Das ist ja auch hier in Düsseldorf passiert, als der Düsseldorfer Oberbürgermeister zur Demonstration gegen die AfD aufgerufen hat. Die AfD hat seinerzeit geklagt, das Verwaltungsgericht hat dann auch der AfD Recht gegeben. Da hat der Oberbürgermeister hier seine Kompetenzen überschritten, stand ihm so nicht zu, aber die Konsequenzen sind halt die, dass es keine Konsequenzen gibt. Dann gibt es da einen Urteilsspruch, das heißt dann so viel wie, ja, das hätte sie nicht gedurft. Keine Strafe, keine Sanktion, kein gar nichts. So, und das weiß wohl offenbar auch dieser Herr Neubauer, ja, der hier von seinem Amt Gebrauch macht, von seiner, ja, und da auch seine Überzeugung entsprechend einfließen lässt, um bloß nicht Neutralität wahren zu lassen, weil es ist ja gefährlich. Das
fängt ja mit dem Bundespräsidenten ganz prominent an.
Ja, ja, klar.
Bundeskanzler auch, der auf Demos geht, Bundespräsident sowieso, ne?
Ja.
Wes Geisteskind der ist, weiß ja jeder.
Ja.
Oder damals auch Frau Merkel in Südafrika, ne?
Ja.
Mal eben eine Wahl.
Ja.
Wie hat sie das genannt? Korrigieren, ne? Glaube ich.
Ja, rückgängig.
Rückgängig, genau. Eine Wahl rückgängig gemacht. Ja, hätten sie alle nicht gedurft. Im Fall von Merkel wurde es auch mal gerichtlich dann festgehalten, ne, 3 Jahre später oder so. Ja, hättest du eigentlich nicht gedurft. Und
nichts, ne, passiert. Aber
keine Konsequenz.
Nichts. Und das sind eben hier die Zustände, die wir hier dann ja doch immer wieder vorfinden. Und ich glaube, deswegen sollten wir uns auch irgendwann, aber ich meine, wir haben die Frage ja auch nochmal über das Justiz- oder Rechtssystem in einer libertären Gesellschaft unterhalten. Da gäbe es so etwas natürlich nicht. Ja, also diese Ungleichbehandlung, beziehungsweise ja doch diese Ungleichbehandlung vor Gericht, wo es doch immer heißt, alle Menschen seien gleich, ja, Pustekuchen. Ja, Thema AfD. Nee, ich wollte das eigentlich nur noch mal kurz in den Raum geworfen haben. Die Wahlen stehen ja quasi in Ostdeutschland kurz vor der Tür. Am 9. Juni wird ja dort gewählt und man hört auch so ein Stück weit die Panik heraus. Also man merkt schon, okay, der Mann weiß, es wird sich dort auf kommunaler Ebene vermutlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel zu seinen Ungunsten ändern. Ja, und ich vermute ja, man erkennt die kommende Realität und man stemmt sich mit allen möglichen Mitteln dagegen. Und da hatten wir ja...
Genau, deswegen muss man immer sagen, sofern es noch zu Wahlen kommt.
Sofern. Ja, man weiß es nicht. Ne? Also
es ist ja mehr oder weniger alles möglich.
Ich tippe ja, ja, es ist ja, ja, wir hatten ja die Woche drüber gesprochen. Was hatten wir da? Da hatten wir doch jetzt diese Veranstaltung. Wie war das? Ich hatte es mir irgendwo notiert.
In Brüssel meinst du jetzt, ne?
Genau.
NatCon.
Richtig, die
National Conservative
Konferenz in Brüssel, an der ja Hochkaräter teilgenommen haben, beziehungsweise teilnehmen wollten. Nigel Farage, sogar Hans-Georg Maaßen, Viktor Orban und. Also eine Veranstaltung, die, ja, ich möchte mal sagen, international für Aufsehen gesorgt hat. Nicht wegen des Inhaltes, sondern wegen des Gebarens des dortigen Bürgermeisters, wo die...
des Stadtteils von Brüssel.
Genau.
ein Mann mit Migrationshintergrund und wohl sehr, sehr eigenen Ansichten, ne? Stand, glaube ich, den Grauen Wölfen auch noch nach, ne?
Ja.
Aber gleichzeitig, glaube ich, auf linken Ticket gewählt, soweit ich weiß, oder linksextrem, der halt gesagt hat, ja, hier, konservative Konferenz gibt's bei mir nicht, ne, im Stadtteil. Da lasse ich jetzt meine Polizei drauf, setze ich die jetzt an und die sollen das da stürmen und dann wird das Ding verboten. Ne?
Ja, wobei, dazu muss man korrekterweise sagen, da hat ja die Antifa im Vorfeld Druck ausgeübt und er hat das dann er hat es halt damit begründet.
Nee, er hat aber auf Twitter schon gesagt, dass er diese Veranstaltung nicht duldet.
Ach so.
Und zwar aufgrund der Hassbotschaften.
Ach so, da habe ich mich, ich meine, er hat sich in der Presse nämlich anderweitig geäußert.
Er hat dann gesagt, zugesagt, von wegen, es würden ja Ausschreitungen drohen, die natürlich nur von seinen Freunden drohten, wie immer bei solchen Geschichten. Ja,
von der Antifa.
Ne? Aber nee, er hat schon auch auf X, glaube ich, zugegeben, nee, das ist, weil sowas hier möchte er bei sich nicht haben. Das, die falsche Meinung darf man nicht äußern.
Ne? Und trotzdem hat das Gericht ihn dann zurechtgewiesen.
Dann gab es tatsächlich eine Eilentscheidung am nächsten Morgen, weil er die gar nicht mehr wieder reinlassen wollte. Das eine war ja schon, da kam keiner rein, keiner raus, beziehungsweise die Leute, die von der Konferenz rausgingen, kamen dann nicht mehr rein, weil die Polizisten das abgeriegelt hatten. Ne? Also ganz, 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 ganz wilde Geschichten. Und dann am nächsten Tag hatte er es eigentlich verboten, die Konferenz, also es war Zweitageskonferenz, verboten, dass sie weitergeführt werden darf. Woraufhin dann aber sogar der belgische Premierminister auf einigen Druck auch aus dem Ausland von Meloni und ich weiß nicht von wen allen dann mal ein Machtwort gesprochen hat. Und dann gab es eine Eilentscheidung des belgischen Verfassungsgerichts oder wie auch immer, tatsächlich aber eine Eilentscheidung, nee, das darf stattfinden. Ne? Also an der Stelle hat dann, wenn du so möchtest, die Meinungsfreiheit gewonnen.
Nicht so wie in Deutschland.
Nicht so wie in Deutschland, weil, haben wir das damals erwähnt, wo Sellner nicht einreisen durfte? Ich weiß gar nicht, ob wir es hier an der Theke hatten. Das war ja wirklich das erste Mal, dass einer nicht einreisen durfte nach Deutschland. Ein Bürger des Schengen-Raums, der eigentlich hier genauso sämtliche Reise- oder Bewegungsfreiheiten hat wie jeder deutsche Staatsbürger, ne? nach Recht und Gesetz, wo ein Bürger des Schengen-Raums nicht nach Deutschland einreisen durfte, weil er hier etwas Falsches sagen könnte. Also da wird nicht nur die Meinung zum Verbrechen gemacht, ich habe es jetzt gerade auch in einem Beitrag auf Freiheitsfunk-Info online gestellt, da wird nicht nur die Meinung zum Verbrechen gemacht, was schon orwellianisch wirklich ist, da wird sogar die Meinung zum Verbrechen gemacht, bevor man das Verbrechen begangen hat, das sogenannte Verbrechen, was gar keins ist.
Da gab's
also das ist ja wirklich totalitär zum Quadrat.
Dann ja, das ist
wirklich dann Orwell. Das ist Gedankenpolizei. Der könnte was Falsches sagen, also muss er bestraft werden, also muss er gehindert werden. Ne?
Das ist ja.
Das war zum ersten Mal bei Sellner. Und da hat man noch gedacht, naja, komm, bei Sellner, Gott sei bei uns wie Höcke, so die zwei Figuren, ne, da flippen sie alle total aus, weil ja. Völlig irre, egal, da drehen sie alle am Rad. So, ja, okay, das trifft jetzt die beiden, aber dann war es das. Aber nein. Wenn sowas einmal im Raum ist, wenn dieses Mittel einmal gezogen wurde, dann trifft es auch schon bald den Nächsten und wahrscheinlich demnächst in schöner Regelmäßigkeit in Deutschland, werden wir das sehen. Jetzt traf es nämlich tatsächlich einen Linken, was ich auch nicht erwartet, nämlich Varoufakis. Ne?
Ja.
Der ist Yannis Varoufakis, Ex-Finanzminister von Griechenland, ziemlicher Linksaußen. Und der durfte auch nicht einreisen, weil er hier was Falsches sagen könnte. Auf
einer Palästina-Konferenz, die dann auch entsprechend gesprengt worden ist.
Die dann auch verboten wurde, aber das ist noch eine andere Geschichte. Aber wie gesagt, es ist jetzt der zweite, der nicht einreisen darf nach Deutschland, obwohl er hier volle Freizügigkeit genießt als Bürger des Schengen-Raums. Der an der Grenze, an der Einreise gehindert wird, weil er hier vielleicht etwas Falsches sagen könnte. Nicht nur, dass Meinung ein Verbrechen ist, was schon ein Unding ist, sondern bevor es überhaupt begangen wurde, wird es sogar schon sanktioniert. Das heißt für uns, muss man mal ganz ehrlich sagen, wir haben einige Redner auf unserer Konferenz, darf man mal wieder erwähnen, auf Usedom im November.
Genau.
Ne? Wenn sie aus Deutschland kommen, werden sie wahrscheinlich kein Problem haben, weil sie sind ja schon drin. Ja, schon drin. Ne? Also wenn sie da noch nicht gebucht haben, könnten sie jetzt noch buchen mit 100 Leuten ungefähr und ich weiß nicht, knappens 16 bis 20 Rednern von Markus Krall bis Christoph Heuermann, hast du nicht gesehen. Also alles wunderbare Leute, wunderbare Themen, verpassen sie das nicht. Wenn sie da noch nicht waren, melden sie sich da mal an. Können sie auch mit uns ein Bierchen abends trinken. Ne?
Oder fünf.
Vielleicht auch zwei. Ne?
Sieben.
Ja, ne? So. Nur was ich sagen wollte, da sind ja einige Redner zum Beispiel dabei, die kommen tatsächlich nicht jetzt die sind nicht schon drin, wenn sie kommen. Ne? Ich denke da an Markus Krall. Mhm. Also darf man mal gespannt sein, wer dann wirklich noch und unter diesem neuen Regime in Deutschland, hier in Nordkorea zum Quadrat, wer dann noch einreisen darf. Ne?
Ja.
Weil er hier, der könnte ja auch auf Usedom irgendwas Falsches sagen. Ne?
Was er mit Sicherheit tun
wird. Also was Markus Krall zum Beispiel mit Sicherheit tun wird. Ne? Also es gibt nichts, was es nicht gibt, ne? in diesem verrückten Land.
Ja.
Und Yannis Varoufakis hat dazu gesagt, hat zu Brüssel gesagt und auch zu seiner Einreiseverweigerung, dass es jetzt Zeit ist, dass jeder, dem die Freiheit am Herzen liegt, und das sagt ein Sozialist, in den Widerstand geht.
Ja.
Genug ist genug. Diese EU ist nicht reformierbar. Ja. Und man darf dazu sagen, dieser deutsche Staat wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Ja, es ist nicht mehr 5:05.
Es ist 12. Die Stunde hat geschlagen, meine
Dinge passieren.
Damen und Herren.
Aber es gibt ja auch noch gute Nachrichten.
Es gibt wundervolle Nachrichten. Meine Damen und Herren, was ich, Sie kennen mich vielleicht, wenn Sie diese Sendung schon das ein oder andere Mal gesehen haben. Ich sehe das alles immer überaus positiv. Ich sehe das alles mit einem lachenden Auge. Ich sehe es voller Freude, voller Euphorie, ja, was hier gerade passiert. Ne? Nicht in der Konsequenz, die man sich jetzt denken kann. Aber, meine Damen und Herren, André, ne, du
an der Stelle darf ich ja mal sagen, ich bin ja auf Twitter. Ich bin ja auf X.
Ich auch.
Ich glaube, ich habe dieses Foto, glaube ich, in 4 Posts hintereinander abgefeiert.
Einblendung jetzt.
Weil das das Foto des Jahrhunderts ist, finde
ja,
ich. So einmal ungefähr. Mit dem Kommentar war, verdammte Hacke, warum haben wir nicht solche Unternehmer und einen solchen Präsidenten?
Ja. Ne?
Also, oder einmal habe ich gesagt, alles an diesem Bild feiere ich, außer Millets Schuhe. Ja. Also, woraufhin einer schrieb, das fand ich auch nicht schlecht, die sind doch gerade das Besondere. Also da ist wirklich, da stimmt einfach alles. Ne? Mhm. Ich meine, das ist der argentinische Staatspräsident. Mhm. Und Elon Musk, ne? In einem Outfit vor einem Ambiente, da stimmt einfach alles. Ne?
Ja.
Der Anzug von dem Musk, die Lederjacke vom Millet, ist der reine. Die Gürtelschnalle von Texas und die Cowboystiefel von Max, von Elon Musk. Also es ist herrlich, ne? Und das sind ja auch, das haben wir, glaube ich, schon öfters, aber das sind wirklich die zwei großen, prominenten Gegenspieler eben von diesen Dingen, die so auf der Welt passieren, die wir jetzt eben geschildert haben. Ne? Ich denke, von den beiden und auch von anderen ist noch eine ganze Menge zu erwarten. Ne? Und einer hat, glaube ich, geschrieben, da fehlt doch noch einer.
Trump? Ja, der hat ja gerade auch zu kämpfen mit dem Rechts. Staat drüben überm Teich. Ja, das war schon alles, was du dazu sagen wolltest. Ich dachte, du machst ja jetzt so eine Bildanalyse. Nee,
ich wollte sagen, das Dolle ist, dass die beiden ja auch noch so ikonische Typen sind. Ne?
Ja, ja.
Ne?
Ich finde,
und wir haben ja auch beim Höcke-Gespräch schon analysiert, es geht ja gar nicht darum, was die Leute sagen.
Ja.
Es geht ja darum, wie sie es sagen und wie sie auftreten. Ja. Ne? Und das war ja auch, warum Höcke gegen den Vogt gewonnen hat. Ne? Und da siehst du, so sehen Sieger aus. So sehen Sieger aus.
Ja, und das ist mitunter ein Grund dafür, dass ich so unheimlich euphorisch bin, so unheimlich positiv diese ganze Zeit hier sehe. Nicht wegen den beiden jetzt speziell, sondern dieses Gebaren unseres Staates, dieses Gebaren der EU, dieses Gebaren einer Nancy Faeser, das zeugt ja eigentlich sehr, sehr eindeutig davon, dass man hier sich genötigt sieht, Mittel und Methoden zu ergreifen, die man sich vor wenigen Jahren noch gar nicht hätte vorstellen können. Also wo wirklich jedem offensichtlich wird, okay, hier werden jetzt gewisse rote Linien, wie man so schön sagt, überschritten und man weiß, dass das nötig ist. Also sieht man sich doch seitens der Regierung einem gewissen Druck ausgesetzt. Also man sieht, okay, die Dinge so wie sie laufen, werden nicht von alleine weiterlaufen. Man muss sich schon bemühen, man muss schon Energie reinstecken, man muss schon Maßnahmen ergreifen, auch auf die Gefahr hin, dass die Maßnahmen wirklich als mehr oder weniger verbrecherisch erkannt werden. So, und dazu passt dann auch wieder das, ich finde, zweite Foto.
was das ist jetzt das Foto des Jahres.
Das, das ist war wirklich das Foto des Jahrzehnts.
Und jetzt kommt das deutsch-chinesische Foto des Jahres.
Ja.
Ne? Und also wir haben eben gesagt, so sehen Sieger aus.
Ja.
Und hier haben wir einen Herrn auf der linken Seite.
Ja.
Ne? Einblendung jetzt.
Ne? Ja, meine Damen und
Herren. So sehen Sieger nicht aus.
So, ich möchte an dieser Stelle jetzt einfach mal das alles in Einklang bringen. Sie haben jetzt dieses Bild von einem Kanzler Olaf Scholz, der wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Foto gäbe, auf dem er mehr aussehen könnte wie ein begossener Pudel.
Ja, ein Schuljunge.
Ein Schuljunge, ein ja, ja, ich weiß nicht, verängstigt. So ein
kleiner Schuljunge, Grundschule eher.
Ja, ne? Also jedenfalls.
Seit wann sind eigentlich deutsche Politiker kleiner als Chinesen?
Ich weiß es nicht.
Ist auch noch nicht so lange her.
Nee.
Zu Kohls Zeiten war das nicht so.
Also es ist
zu Ludwig Erhards Zeiten auch nicht.
Es ist wirklich atemberaubend. Ich bin nur überrascht, dass er da überhaupt Anzug und Krawatte trägt.
Er hätte auch, so ein bisschen spannend alles so ein bisschen.
Er hätte auch seinen Schlabberpulli anhaben können. Und es ist ja wieder, also gerade diese China-Reise, meine Damen und Herren, wie soll ich sagen, diese China-Reise, dieser ganze China-Auftritt, diese Fotos, die da entstanden sind. Also ich finde jetzt gerade so für die Weltöffentlichkeit, für uns hier in Deutschland, wurden da deutliche Signale gesendet. So, und ich denke, solche Fotos werden, ich frage mich manchmal, werden die eigentlich mit Absicht veröffentlicht, weil das ist unvorteilhafter, hätte man den Kanzler nicht präsentieren können. Und dann vielleicht noch so eine Randbemerkung, Sie haben es ja mitgekriegt, der Kanzler ist gelandet mit seiner Maschine in China und wurde dort empfangen vom stellvertretenden Bürgermeister. Ich weiß nicht mehr, wie die
Stadt. In Shanghai war das.
Shanghai
ich hatte auch erst gedacht, das wäre im Dorf, das war aber in Shanghai. Ja, okay. Stellvertretender Bürgermeister von Shanghai.
Immerhin Shanghai, ja. Das sind Dinge, die lassen einen, wenn man sich die Sachen so anschaut, doch sprachlos zurück, so, und neben diesem Empfang ein weiteres Foto, ich weiß nicht, vielleicht findet der Kollege Koll noch dieses Foto, dann würde ich sagen, Einblendung jetzt, wie sich die beiden die Hände gegeben haben. Normalerweise, meine Damen und Herren, Sie kennen diese Fotos von Staatsempfängen, wo der eine Regierungschef dem anderen Regierungschef oder Außenminister oder weiß ich nicht was, wo man sich gegenseitig die Hände schüttelt. Man sieht die beiden nebeneinander, der Körper so im Halbprofil und die Kamera und das Gesicht dann entweder in die Kamera gerichtet oder zueinander zugewandt. Also das ist eine Komposition, da hat man nie gegen verstoßen. So hat man Fotos davon gemacht, wenn sich Regierungschefs die Hände geben. Sie kennen das alle. Ein solches Foto hat es mit Xi und Scholz nach meiner Kenntnis nicht gegeben. Ich habe danach gesucht. Ich habe, gestern war das, keines gefunden. Stattdessen ein Foto, das hat mich wirklich sprachlos zurückgelassen. Das Gesicht, also man hat die haben sich tatsächlich die Hände gegeben. Allerdings wurde ein Foto geschossen. Man hat das Gesicht von Xi gesehen und den Rücken und den Hinterkopf
und den Bückling. Und den Bückling
von ja, und er wirkte dann ja auch noch mal so ein
bisschen noch kleiner.
Also atemberaubend, was hier mit Bildern eigentlich für Eindrücke erzeugt werden. Also gerade auch für die Deutschen. Ich meine, nicht jeder analysiert solche Fotos, ne? Also nicht jeder schaut drauf, guckt sich die Komposition an, aber jeder merkt instinktiv, irgendetwas stimmt hier nicht. So, und ein solches Foto, das trägt maximal dazu bei, das muss man einfach mal sagen, dass ich sag mal, die Schwäche dieses Kanzlers nach außen transportiert wird. Und wir haben ja einen guten Freund und Bekannten, der im Auswärtigen Amt gearbeitet hat. Und ich habe mich dann auch wirklich, weil kaum hatte ich diese Landung des Kanzlers gesehen, da durchzuckt es einen natürlich wieder. Da fragt man sich, war das jetzt wirklich wieder das Versagen des Auswärtigen Amtes, dass dort nur der stellvertretende Bürgermeister gestanden hat? Weil Sie haben es ja mitgekriegt, Baerbock in Indien, hier Steinmeier in Saudi-Arabien.
Aber auch das kann man nicht alles mit Versagen. Das kann, ist bestimmt ein Teil der Erklärung, ja. Das Versagen, ja. Dass da nicht mehr die Leute wirklich von Tutenblasen keine Ahnung mehr haben und nicht mehr so eine Reise vorbereiten können.
Trotz alledem,
das sind schon ganz deutliche Hinweise ans Ausland. Ne? Welchen Stellenwert hat Deutschland eigentlich in der Welt?
Ich will ja gerade vorlesen. Mich hat dann direkt die Frage durchzuckt, war jetzt diese Landung dort in China einfach nur darauf zurückzuführen, also diese Bilder, die dort entstanden sind von diesem Bundeskanzler, der da von einem stellvertretenden Bürgermeister empfangen wird, ohne militärische Ehren. Ich habe dann folgende Fragen gestellt an unseren lieben Freund aus dem Auswärtigen Amt. Wo steht es? Wo habe ich das denn? Ah ja. Du hast es ja sicherlich mitgekriegt, Scholz landete in China und es ergab sich das fast schon altbekannte Bild. Ein drittklassig besetztes Empfangskomitee aus Vertretern der örtlichen Stadtverwaltung ohne militärische Ehren. Und wieder stellt sich die Frage, hat hier das Auswärtige Amt versagt? Wussten die Chinesen etwa nicht, dass der Kanzler kommt? Meines Wissens war der Besuch, der sich ja immerhin über 3 Tage ziehen sollte, schon etwas länger geplant. Und tatsächlich ist dem auch so. Oder wurde hier seitens der Chinesen etwa eine Botschaft gesendet, die dem Kanzler und dem Rest der Welt signalisieren soll, welchen Stellenwert der Kanzler bei ihnen einnimmt. Nämlich eine sehr unbedeutende. Wie siehst du das? So, und auf diese Frage habe ich dann eine ausführliche Antwort bekommen. Also wie gesagt, von jemandem, der sich damit auskennt. Natürlich wussten die Chinesen, dass der Kanzler kommt. Bei solchen Besuchen reist nach extremer Vorarbeit der deutschen Botschaft rund 2 bis 3 Wochen vorher ein Vorauskommando aus Berlin für mehrere Tage an. In diesem Fall schätze ich mal mindestens 1 Dutzend Personen, eher mehr. Und dann gehen beide, Vorkommando und Botschaft, den gesamten Besuch minutiös, und das ist keine Übertreibung, an jedem Ort durch. Immer zusammen mit den Gastgebern, von Flugzeugtreppe Ankunft bis Flugzeugtreppe Abflug. Insofern ist diesmal mein Resümee sehr eindeutig. Das war ein sehr deutliches Signal, gerade von den aufs Äußerste auf Gesichtswahrung und Staatsgehabe erpichten Chinesen. Ne? So, und was die fehlenden militärischen Ehren könnten dabei verschiedene Ursachen haben. Dass nach internationalen Gepflogenheiten die Ehrenformation nur aufgefahren werden kann, wenn auch ein entsprechend hochrangiger Gastgeber selbst vor Ort ist. Ja, und das war ja in China jetzt nicht der Fall. Ein Bürgermeister dürfte da nicht ausreichend sein. Das könnte zumindest die Ausrede auf chinesischer Seite sein und man brüskiert gesichtswahrend. Sehr lustig. Oder aber sie haben diese ganz bewusst krafteigener Hosenträger weggelassen. Die Möglichkeit, dass die höchste Führung wirklich überraschend nicht zur Verfügung stand, halte ich für nahezu ausgeschlossen. Da würden die Chinesen eben aus Gesichtswahrungsgründen sehr viele Hebel in Bewegung setzen, um das zu vermeiden. Nein, ich halte sie für selbstbewusst und arrogant genug, von Anfang an den Deutschen nur mit Drittklassigkeit zu begegnen, nach dem Motto Frissvogel oder stirb. Denn ich glaube nicht, dass die chinesische Seite besonders scharf auf diesen Besuch war. Da dürfte der Driving Factor auf unserer Seite gelegen haben, also dass man dort zu Besuch erscheinen wollte. Und man hat mit dem berühmten chinesischen Langzeitgedächtnis auch noch nicht Annalenas Desavouierung vergessen. Ich denke mal, dass der deutsche Botschafter in Peking sich schon vorab zwischen Rinde und Borke gefühlt hat, denn der kriegt ja das alles hautnah mit. Und jeder gute Botschafter kann das auch diplomatisch zurück in die Heimat geben. Aber dann sticht eben auch die Verhältnisse sind in dieser Hierarchie Bundespräsident und oder Bundeskanzleramt weit über Auswärtiges Amt sehr klar. Da wird aus Berlin gekommen sein, wir kommen trotzdem. Und inwieweit das dann eine Führerentscheidung war oder ob die von mir oft zitierten Schranzen unter entsprechender Informationssteuerung die treibenden Kräfte waren, das entzieht sich leider meiner Kenntnis. Aber du kennst das ja, Erstklassige ertragen Erstklassige, Zweitklassige ertragen nur Drittklassige. Ja.
Ich glaube, der Punkt, die haben nicht vergessen, was Annalena Baerbock gesagt hat, genau, zu den Chinesen. Das richtig, ist natürlich der Hauptpunkt. Und das ist das, was der deutschen Politikern ja jetzt wirklich regelmäßig überall in der Welt widerfährt. Ne? Mhm. Diese unerträgliche Arroganz von denen in ihrer ganzen Transformationsagenda, mhm, die gesamte Welt belehren zu wollen. Ne? Mhm. Also am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Ja. Nie war es so aktuell wie heute. Das erträgt eben die Welt nicht mehr. Ne? Und sie zeigen ihnen jetzt in schöner Regelmäßigkeit und an sehr vielen Orten der Welt, wo diese deutsche Politik eigentlich noch steht. Ganz unten, ungefähr auf der Höhe des stellvertretenden Ortsbürgermeisters. Ne?
Das war mal anders. Wir erinnern uns noch, seinerzeit wurden deutsche Politiker tatsächlich eben, also unter roter Teppich mit Militärempfang gab es das nicht. Also das, ich meine, wir erinnern uns ja noch an Merkel. Hätte es so einen Empfang für Merkel irgendwo auf der Welt gegeben? Ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals unter Merkel passiert ist, dass dort nicht komplett aufgefahren worden
ja,
ist.
Ja, wobei Donald Trump sie ja auch schon auf die Plätze mal verwiesen
ja,
hat.
Ja, gut.
Das ein oder zweimal, wo sie sich gesehen haben, wo er überhaupt irgendwas ja, mit Deutschland, ja, er hat uns ja auch nicht besucht als
ja,
Präsident.
Ne? Ja, ja. Ja, er hat hier ein deutliches Signal gesetzt.
Also da hat Amerika schon auch Deutschland gezeigt, wo Deutschland steht.
Aber hat Biden Deutschland schon mal besucht?
Das ist eine gute Frage.
Ich meine, ich kann mich nicht erinnern. Ich meine, er hat bisher irgendwie, ich glaube, 2-3 Mal den Kanzler ruckzuck zitiert. Da ja, gab es dann auch
genau,
keine entsprechenden.
Genau, er musste mal schnell
vorbeikommen. Es gab keinen Staatsempfang.
So kurz bevor der Ukraine-Krieg ja, losgeht, ja, ja, komm mal schnell.
Ja, hm? Du musst jetzt mal vorbeikommen. So, wir haben jetzt,
wir haben da so ein paar
Nord Stream 2 kann leider nicht in Betrieb genau, gehen. Ne? Das wollten wir jetzt nur mal sagen. Wir werden das auf jeden Fall verhindern.
Nee, also die Amerikaner, das stimmt. Und ich gehe auch davon aus, das haben wir ja schon mehrfach angesprochen, dass es so eine gewisse amerikanische politische Kontinuität gibt. Ne? Mhm. Es sollte halt jetzt Biden kommen und demnächst soll Trump kommen, wenn ich das richtig interpretiere. Ne?
Ja,
davon. So, es gibt dann durchaus eine Kontinuität, die nicht ganz leicht zu erkennen ist, die aber wirklich auch zusammenpasst. Ne? Und, mhm, und die gesamte amerikanische Kontinuität der letzten Jahre zeigt auch der deutschen Politik, wo sie steht.
Mhm. Ganz weit unten.
Tja.
Ja.
Wer hätte das gedacht?
Ja, das, ich interpretiere das so. Also
bei diesem hochqualifizierten Personal.
Also ich muss dazu sagen, das ist ja das Faszinierende, also beziehungsweise es passt ja eben wirklich so gut zusammen. Also du siehst auf der einen Seite, wenn man denn hinschauen will, dann erkennt man es, dann sieht man es, dann fällt es, also da sticht es einem wirklich regelrecht ins Auge, wie Deutschland behandelt wird, also von allen Seiten aus der Stärke auf den Schwachen gewissermaßen. Wir sind die Schwachen, wir sind diejenigen, die nichts mehr zu melden haben. So und gleichzeitig
treten aber wie Graf Rotz in der Welt auf. Ne?
Ja, wir treten wie Graf Rotz in der Welt auf und eben, und das wollte ich jetzt eben gerade noch mal erwähnt haben, wie jetzt Graf Rotz auch im Inneren auftritt. Also das ja, ist eben diese ja, unendliche Arroganz, das ist eben dieses unendliche Gehabe, das ist dieses bewusst, also wie ich schon sagte, dieses ganz bewusste, ja, totalitäre Auftreten eigentlich. Also man sieht sich dazu wirklich, wirklich genötigt. Also ich muss dann immer an diesen Typ Mann denken, der, ich sag mal, sobald er die Haustür verlässt, von allen Leuten, ich weiß nicht, wahrscheinlich nur verächtliche Blicke erntet, aber zu Hause ist er der große Louis, schlägt seine Frau, schlägt seine Kinder und ist eigentlich der komplette Loser auf allen Ebenen, im Inneren wie im Äußeren. Und so kommt mir gerade dieses Land vor. Mhm. Also komplett, komplett am Ende. Da ist nichts mehr zu retten, wenn man so will. Also zumindest nicht mit dem hier vorgesetzten Personal, was wir haben. Und das wird immer, immer offensichtlicher. Da gibt's eigentlich nichts mehr zu beschönigen. Ich bin immer so verwundert, also du siehst es, also ich weiß nicht, du bist ja jetzt auch vielleicht wieder häufiger bei Twitter unterwegs, also bei X, ja. Und es gibt ja immer noch diese Lauchgestalten, die, ich weiß es nicht, Habeck vor Kanzler johlen und die mit allen Mitteln irgendwie versuchen, die Politik dieser Bundesregierung zu rechtfertigen und sagen, ja, wie toll es uns doch geht und alles geht bergauf. Und da denkst du dir, wie komplett durch muss man sein, um nicht zu erkennen, wo wir jetzt gerade stehen. Ja, und da hatte ich ja in der letzten.
Gut, aber das Stimmungsbild gerade auf X ist ja eindeutig inzwischen.
Das ist eindeutig.
Seitdem eben X nicht mehr manipuliert
ja,
wird, ne, seit Elon Musk,
ja,
ist es wirklich sehr eindeutig, wie eigentlich die Mehrheitsverhältnisse ja, in diesem Land sind. Ne?
Ja, ja.
Zumindest mal, wenn man es von X runterbricht.
Ja, ja. Ja, also ich glaube, die Leute erkennen immer mehr.
Ja.
So, und da muss man natürlich.
Übrigens frage ich mich, du hast recht, das sind natürlich, das ist totalitär nach innen, wo wir jetzt eben mit der ganzen Geschichte angefangen haben mit Sellner und Varoufakis, ne? Aber das hat ja auch eine außenpolitische Komponente, ne? Ist das denn mit Griechenland und Österreich zum Beispiel abgesprochen, ne? Frage ich mich, ne? Machen die sowas? Weil ich meine, die verletzen ja nicht nur die Rechte dieser beiden Menschen, ne? Die verletzen ja auch die Verträge von Schengen eigentlich. Die sagen, hör mal, wir haben hier sozusagen eigentlich ein Inlandsrechtskonstrukt und hier darf sich jeder bewegen, wie er möchte, wie ein Inländer. Ne? Jetzt darf schon ein griechischer Staatsbürger und ein österreichischer Staatsbürger darf auf einmal nicht nach Deutschland einfach so rein. Im Gegenteil. Er wird draußen gehalten, weil er hier was Falsches sagen könnte. Sprechen die sowas vorher mit der österreichischen und griechischen Regierung ab? Ich bezweifle das.
Wenn nein,
was passiert da eigentlich im Hintergrund diplomatisch?
Also ich würde jetzt mal grob schätzen, was Österreich angeht, da wird man mit Sicherheit die Füße stillgehalten haben, da wird man sich nicht beschwert haben, da wird man gesagt haben, ja, den Sellner mögen wir ja selber nicht, ja. Könnte ich mir vorstellen, wie es im Fall Varoufakis aussieht? Gute Frage. Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die gemeinsame Linie da jetzt in dieser Palästina-Israel-Frage ist. Da bin ich mir jetzt
ja gar nicht die. Weißt du, da darf sich ja gar nicht drauf beziehen. Das ist ja, welche Frage zu welcher Frage der hier irgendwas sagen wollte, ist
aber keine
Rolle. Der wurde an seinem Recht hier frei sich zu bewegen, wurde er gehindert.
Ja.
Ja. Und das ist auch ein totaler Affront gegenüber Griechenland, dessen Staatsbürger der ist.
Ja, da müsste man mal.
Aber das sind wahrscheinlich alles so Geschichten.
Da müsste ich eigentlich
mal meine Konsequenz schon gar nicht mehr bedacht.
Da müsste ich wirklich mal meinen Schwiegervater fragen, wie der das sieht, weil der wird das ja wahrscheinlich über das griechische Fernsehen mitgekriegt haben, dass da hier
ein Landsmann.
Ja. Ich frag den mal und dann gebe ich nächste Woche mal Bescheid. Ja, also das ist wirklich sehr interessant. Ja, wobei, ne, du weißt ja, die Zustände in der Bundesregierung im Auswärtigen Amt, die sind ja, wir hatten es ja beschrieben. Da sind ja jetzt auch Leute am Werk, die eben, wie gesagt, von der Materie, von Tuten und Blasen nicht die Ahnung haben, die sie haben müssten, um ihren Job eben entsprechend richtig und gut auszufüllen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das dann, wie gesagt, ist einfach nur so eine Vorstellung, so eine Überlegung. Also ich könnte mir vorstellen, dass das einfach nur einer dieser üblichen Schnellschüsse gewesen ist. Ja, man sah sich genötigt, jetzt hier aktiv zu werden. Man sah sich genötigt, jetzt schnell zu handeln, weil sonst könnte ja.
Ne? Also ja, genau, da war doch jetzt vor ein paar Wochen, haben wir das doch schon mal gemacht, war doch derselbe.
Ja, passiert, ne? Passt doch.
So machen wir jetzt öfters.
Ist doch nichts passiert, also hauen wir einfach mal raus und das, ja.
Also diese Art von Weitblick, also von wirklich überhaupt nicht mehr verwandten.
Ja, man denkt für keine 5 Meter Feld.
3,50 Meter Blick, ja. Das traue ich denen inzwischen zu, ja.
Deswegen auch die Frage, inwieweit hier noch irgendetwas strategisch geplant ist. Also ich sag mal, wir stellen es ja fest, dieser ganze, es spielt ja alles, es greift ja alles ineinander. Es spielt alles irgendwo eine Rolle. Es sind alles, also diese ganzen Auswüchse, die wir da mitkriegen, ich tendiere eigentlich immer mehr und mehr dazu, dass hier einfach kurzfristige Interessen durchgesetzt werden, also kurzfristig im Sinne von, nehmen wir jetzt mal die Energiewende, da gibt es eben ein paar Investoren in den, weiß ich nicht, Vereinigten Staaten, die da eben, weiß ich nicht, ganz dick auf Windkraft gesetzt haben, die da ganz dick auf Wärmepumpe gesetzt haben, weil es ist ein Markt der Zukunft, also ist ein neues Produkt, das man den Leuten jetzt quasi auf die Nase drücken könnte. Man vermutet da dicke, fette Gewinne, also man malt sich dicke, fette Gewinne aus, wenn man die Leute dazu zwingt, jetzt eben, wie gesagt, Flatterstrom zu akzeptieren, oder eben diese Wärmepumpen zu akzeptieren. Ja, das ist deren Denken und unsere Politiker sind dann einfach, wenn du so willst, nur die Erfüllungsgehilfen eben dieser Leute. Also ne, haben ja noch die Greichen-Affäre so im Hinterkopf. Wir wissen ja, woher diese Ströme fließen aus diesen NGOs, für diese NGOs, wo da die Verquickungen sind. Also das ist schon atemberaubend. Das ist eigentlich offensichtlich und ich bin da eigentlich der festen Überzeugung, dass es auf dieser Welt auch noch andere Interessengruppen gibt, also die vielleicht nicht in diesen Green Deal wie soll ich sagen, investiert sind, die vielleicht eher Atomstrom produzieren, aber die Leute, die jetzt Atomstrom produzieren, die vielleicht demnächst hier in ganz Europa, außer in Deutschland, die Atomkraftwerke hochziehen werden, also die Leute, die in diese Position investiert sind, die haben vielleicht noch nicht Tuchfühlung aufgenommen mit unseren Politikern. Das kann sich also entsprechend schnell ändern. Oder vielleicht haben sie es ja schon. Ne? Und man muss halt abwarten, wann dann eben diese entsprechenden Entscheidungen gefällt werden. Ja, ich meine, wir hatten ja vor der Bundestagswahl, hatten wir ja gesagt, die Grünen bringen uns die Atomenergie zurück. Und ich bin eigentlich nach wie vor der festen Überzeugung, dass dem auch so ist. Also ich bin der festen Überzeugung.
Also indirekt, ne?
Indirekt hast du ja die Bevölkerung, hast du ja schon so weit jetzt wieder zu sagen, okay, komm, bau mir ein Atomkraftwerk. Die Mehrheit sagt das. So, und das ist, sag ich mal, die Grundlage, wenn du willst, dessen, was dann hier demnächst vielleicht schon passieren wird, ja. Also, ich weiß nicht, hast du das auch...
Sag mal, weißt du, was ich gerade überlegt habe?
Nee.
So diese Art von Fotos von der vom gesamten China-Besuch,
ja.
Von diesem Nicht-Empfang oder Empfang vom stellvertretenden Bürgermeister bis zu diesen Fotos, die wir eben beschrieben haben, ne? Und dann hören wir jetzt hier von unserem Fachmann, das ist 3 Wochen vorher bis ins Detail abgesprochen.
Ja.
Ne? Was ist denn, wenn wir uns das so erklären, dass die Deutschen sagen, okay, ja, das ist jetzt der Preis unserer Arroganz, ne? Vorher Baerbock, hier der Diktator, der Böse, ne? Ihr müsst jetzt dann sagen, die Chinesen, okay, ah, du willst zu uns kommen, du willst über Wirtschaft Gespräche führen, okay, pass auf, das sieht so aus. Du wirst erstmal nicht empfangen und dann machen wir die und die Fotos mit dir. Und dann, vielleicht dann, wird der große Vorsitzende mit dir einen Tee trinken. Ne? Und dann sagen die Deutschen, ja, weil wir wollen ja gerne. Weil, ich komme da drauf, das ist ja ähnlich wie bei diesem Empfang, wo der Habeck den Kuwaiti, also bis ganz tief in den Popo rein, ne? Weißt du, diesen Überbückling, der Kuwaiti noch mit Maske,
ja.
Eher ohne der Deutsche.
Ja.
Ne? Und dann aber so ganz tief. Das war nachdem Faeser ja so verbrannte Erde in Kuwait hinterlassen hat mit ihrer Armbinde.
Ja.
Und dann wollte der was von dem, muss man sich überhaupt mal vorstellen. Man tritt auf wie Graf Rotz und danach, oh, wir brauchen ja Gas von euch. Ne? So, Robert, fahr mal dahin. Ja, die wollen aber nicht. Die wollen jetzt erst ein paar Gestenfotos von uns. Ja, dann mach mal. Ne? Das ist wahrscheinlich, ich stelle mir das inzwischen vor, das ist alles abgesprochen. Das sind die Preise, die inzwischen zu bezahlen haben.
Ja, da
kann das sein?
Da fragen wir unsere.
Fragen wir mal wieder den Fachmann.
Fragen wir den Fachmann. Du weißt, wer gemeint ist, nehme ich an. Unser Freund aus dem Auswärtigen Amt. Wie siehst du das? Ja, könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja, ich sag mal, die Preise.
Dass sie überhaupt noch empfangen werden, ne?
Guck mal, man muss sich ja, also jetzt mal so rein inhaltlich, ne? Also, was wurde denn da überhaupt besprochen?
Ja, ja? Das ist es ja.
Das ist ja auch mal hier die Frage.
Das ist der Preis dafür, überhaupt noch empfangen zu werden.
Genau.
Und weil bekommen hat er ja sowieso nichts.
Er hat nichts, ne? nicht das Geringste. Ja, also ich sag mal so ein Themenfeld war ja eben hier, wie gesagt, der immer noch aktuell der Ukraine-Krieg, ja. Xi solle ja irgendwie auf Putin einwirken, aber das ist halt überhaupt nicht sein, ja, das interessiert den überhaupt nicht. Also,
wenn den interessiert, was der Deutsche dazu denkt.
Xi sagt einfach so, ich krieg hier Öl, ich krieg Gas, richtig billig, ja, kann ich gerade echt gebrauchen. Ich liefere dem natürlich Waffen und Munition, gar keine Frage, ne? Und hier vielleicht auch mal eine Maschine oder sowas. Also, ne, was soll der sich da einmischen? Ja, also ich sag mal, wer schon solche Fotos produzieren lässt, ja, also wer schon solche Gesten in die Welt sendet, der gibt ja wirklich an allen Ecken und Enden zu verstehen, nicht nur vor sich, nicht nur vor dem Kanzler, sondern vor aller Welt, dass es da keine Gespräche auf Augenhöhe mehr gibt.
Nee, da ist keine Augenhöhe mehr.
So, ich meine, Scholz muss wohl trotzdem versucht haben, irgendwo immer noch hier Zusammenarbeit, Partnerschaft und so weiter, Wirtschaft schlag mich tot. Ja, das hat er ja immer noch versucht, irgendwie naja, dem Chinesen so aus der Nase zu locken, aber ich glaube, auch da kam dann nicht viel. Ich habe da jetzt auch einen Artikel gelesen, hier auf der Achse des Guten, und die Quintessenz dieses Artikels war, der Chinese denkt nur an seine Interessen. Der denkt nur an seine Interessen. Und der Chinese, also was der, also dass der Chinese jetzt, ich sag mal, wie soll ich sagen, der Beitrag, den der Chinese zur Klimarettung liefert, ja, der besteht darin, dass der mit Kohle und mit Öl und weiß ich nicht was befeuerten Fabriken Solaranlagen herstellen lässt, ja, oder Windkraftanlagen herstellen lässt oder E-Autos herstellen lässt, ja. Und das schickt er dann in die Welt und dann sagt er hier, das ist mein Beitrag zum Klimawandel. Ich verfeuere nach wie vor Kohle, ich verfeuere nach wie vor Öl und alles überhaupt, ne. Ich genehmige jetzt erstmal nächste Woche 2 Kohlekraftwerke, alles gar kein Problem. Ich bin der Chinese, mein Interesse zählt und was ihr da mit eurem Klimawandel macht, mir doch egal. Hier hast du ein E-Auto, fühl dich glücklich. Ja, das ist die Realität. Das ist die Welt, in der wir tatsächlich leben. Und ich, da frage ich mich dann halt auch, ich weiß nicht, wie sieht das ein Scholz? Sieht ein Scholz das überhaupt? Ja. Nimmt der das? Der muss, ja.
Natürlich. Aber, also, wer solche Fotos produzieren lässt,
freiwillig.
Ja, wie gesagt, das war wahrscheinlich, ich interpretiere das so, das war der Preis, dass er überhaupt da aufkreuzen durfte.
Und letzten Endes nur gedemütigt worden ist. Scholz und die große Demütigung. Wir brauchen einen Titel für die Sendung.
Ja.
Ja, also es ist schon, ja, ich bin natürlich amüsiert. Ich meine, ich bin jetzt kein Freund dieser kommunistischen Diktatur, aber für diese Bilder muss man ihm echt danken, ne? Ja, das ist einfach so, ne?
Ja.
Ne, also da muss man sich ja auch immer wieder in Erinnerung rufen, ja, wie ist so ein Trump aufgetreten, ne? So ganz und gar nicht, ne? Der hat sich da nach vorne gebeugt, ja? Hose, Beine auseinander, Manspreading und so.
Aber weißt du noch, wie Trump die Merkel gedemütigt hat? Auf offener Bühne?
Ja, klar, natürlich. Wer weiß das nicht?
Ja.
Vielleicht können wir ja
also insofern, das gab es bei Merkel schon auch, ne?
Ja, aber es hat ja noch die, ja, aber das war, ich sag mal, das war so auf einem etwas niedrigeren Level. Mhm. Es hat bei Merkel immer zuverlässig die entsprechenden Staatsempfänge gegeben. Vielleicht nicht in den USA, aber die Bilder, die von Merkel produziert worden sind, die ließen immer den Schluss zu, ja, Merkel wird noch ernst genommen. Es hat bei, nie die Bilder, also außer
Staatsempfang Merkel, denke ich gerade an ihre Zitteranfälle dann zum Schluss, ne?
Ja, richtig, aber puh.
Ja. Die sind ja natürlich nicht geschauspielert, sowas kannst du nicht schauspielern, ne? Das ist ja noch so eine ganz eigene Geschichte gewesen, ne? Das war doch eigentlich kurz bevor diese Corona-Geschichte
losging, ne? Ja, das war vor der Corona-Geschichte, ja, aber
muss man auch nochmal drüber nachdenken.
Ja, ob sie da in Panik geraten ist, ich weiß es nicht. Möglicherweise haben die Medikamente nicht funktioniert. Also es gibt da ja hier Stimmen, die gesagt haben, ja, Merkel hätte da wohl das ein oder andere, ne, die ein oder andere Herausforderung mit, ne, hier.
Ja, ja. Also zuletzt übrigens Merkel, wo wir gerade auf Merkel kommen, sie geht ja nicht zum CDU-Bundesparteitag.
Nee, natürlich.
Sie geht aber zum Abschied von Jürgen Trittin, ne?
Das sind Signale.
Ja, da war. Und gleichzeitig geht die CDU hin und sagt, können wir nicht Wahlkampf mit dir machen? Komm doch ja. Bei uns in Wahlkampf.
Was ich ja geil fand.
Du bist die Größte, nach wie vor.
Das fand ich jetzt aber wirklich richtig geil hier. Friedrich Merz, ja, wir müssen ja jetzt an der Grenze, ne, abschieben. Also an der Grenze hier aufhalten und zurückweisen. An der Grenze zurückweisen. Da gab es jetzt diese Woche 2-3 Artikel von Friedrich Merz, ja, hier Schluss mit Multikulti, ne, in der Bild-Zeitung. So, und das habe ich auch gedacht, so was, ne, auf einmal so 100% AfD, ne, 100%, 120%, ja, also unfassbar, ne, also was, ne, und da bin ich jetzt auch wirklich mal gespannt auf, ich sag mal, den Wahlkampf, der da jetzt demnächst ins Haus steht, also womit Friedrich Merz jetzt hausieren geht. Das habe ich nämlich noch gar nicht so sehr auf dem Schirm. Was man so auf dem Schirm hat, ich weiß nicht, das habe ich mir auch noch notiert.
Oh, hast du dir vielleicht mit einem Hörnerstift Notizen gemacht?
Natürlich mit einem Hörnerstift. Womit denn sonst? Das
ist ja wunderbar, denn
Freiheit schreibt man mit Hörner.
Hörner.
Willst du mal diese wunderbaren, ich stelle jedes Mal diese wunderbaren Stifte vor, die sind so schön.
Ich traue mich gar nicht, sie so in die Kamera zu halten. Meine Damen und Herren, wir machen einfach mal Einblendung jetzt. Das sind wirklich herausragende Stifte, die fast schon von alleine schreiben. Die eigene Schrift wird schöner, die eigene Schrift wird ansehnlicher. Diese Stifte liegen wirklich gut in der Hand und wenn Sie nach einer Geschenkidee für einen wirklich besonderen Menschen suchen oder sich selber etwas gönnen wollen, dann gönnen Sie sich ein Schreibset von Hörner.
Und sichern Sie sich jetzt 10% Rabatt als treue Zuschauer des Dachdeckenduetts, indem Sie, nachdem Sie auf den Link geklickt haben, sich einen Stift ausgesucht haben oder ein Stifteset ausgesucht haben, bei Bemerkungen eintragen, Freiheit 10, dann bekommen Sie als Zuschauer, als treue Zuschauer des Dachdeckenduetts 10% Rabatt.
Das lohnt sich.
Ist das ein Wort? Ist das ein Deal?
Ja, wie gesagt, ich habe mir Notizen gemacht mit einem Stift von Hörner. Hast du dieses Video mitgekriegt von Agnes Marie Strack-Zimmermann in Ravensburg?
Ich kann's, aber ich habe es nicht zu Ende gucken können.
Nee, konnte man nicht.
Ich habe mir mal so 5 bis 10 Sekunden
es ist,
geschafft.
Es ist absolut, ich bin wirklich.
Ich kann sowieso diese Frage.
Man kann sich diese Dame wirklich nicht länger als nötig antun. Also sie ist ja komplett eskaliert. Vielleicht Einblendung jetzt.
Wo arbeiten Sie? Hier ist beim Maschinenbau-Auto-Zulieferer halt und Sie machen mit der gesamten Regierung gerade alle möglichen Arbeitsplätze kaputt. Sie machen alle möglichen Arbeitsplätze kaputt. Sie zerstören die Industrie.
Nein. Kannst du unseren Zuschauern doch nicht antun.
Nur ein Screenshot. Vielleicht kriegt der Sascha das ja hin.
Ja, aber ohne Ton.
Ein Screenshot von diesem denkwürdigen Auftritt in Ravensburg. Also das war, da ist auch sehr, sehr deutlich geworden, die Frau, die pfeift auch aus dem letzten Knopfloch. Also dass man sich dazu genötigt sieht, hier, ich sag mal, Wählerbeschimpfungen zu machen. Ich meine, die Resonanz, die sie da in Ravensburg, nicht in Ostdeutschland, in Ravensburg erfahren hat, die war schon eindeutig. Das war eindeutig die Masse, die da gestanden hat. Also da hat es auch so einen Kameraschwenk gegeben. Man hat gesehen, also da waren hier 10 Peoples, die geklatscht haben und ich sag mal 100, die da Stimmung gemacht haben. Also das war schon ein deutliches Signal, was da in die Welt gegangen ist. Die Frau, die war durch. Die ist komplett verzweifelt gewesen.
Ja, wobei ich davon ausgehe, dass das geplant war von ihr. Die wusste auch, dass da mehr Gegendemonstranten stehen, ne? Weil das haben die ja nur noch. Ne? Das ist ja,
ja klar. Aber was
schöner Regelmäßigkeit.
Was soll denn da geplant worden sein? Wollte die sich vorführen lassen? Das war doch ein Auftritt.
Nein, das war ja schon auch, das hatte ja einen Inhalt, ne, den sie da verkündet hat.
Ja,
ihr seid ja alles hier Putin-Freunde und so weiter, aber wir Freiheit verteidigen und so, die ganze Litanei, die sie sowieso immer vertritt, die hat sie eben da auch nochmal anwenden können. Insofern war sie da fast dankbar für, glaube ich.
Ja, aber das ist ja nach hinten losgegangen. Man hat ja.
Das weiß ich gar
doch,
nicht.
Doch. Also wenn man die Reaktion dann wieder auf Twitter, auf Telegram und so weiter beobachten kann, auf Twitter, als dieses Video die Runde gemacht hat, das war schon ein Veritas. Shitstorm, der da rausgegangen ist.
Er sieht schon gern super aggressive Frauen. Ne?
Ja. Ja, und das Beste war ja die, ach Gott, jetzt ist mir der Name entfallen, ich hatte ihn mir eben noch gemerkt, die Dame, die da jetzt in Ravensburg als Europakandidatin.
So eine junge Dame.
Das waren auch noch mal 2 Minuten, wo du dich dann wirklich gefragt hast, also Kollege Kohl meinte das, als ich mir das Video gerade angeguckt habe, boah, immer diese Klimakleber. Also er hat jetzt nicht gewusst, dass diese Dame von der FDP war, weil das, was diese Dame da von sich gegeben hat, das war Klimakleber-Propaganda noch und nöcher. Also es war,
ist ja auch ununterscheidbar.
Es ist
ja, also nicht junge Liberale ist kein Unterschied zur jungen Grünen.
Es war ja keine junge Liberale, es war ja eine ganz normale FDP. Ja, aber wie gesagt, die Position, die da vertreten worden sind, ich glaube, es ging da wie gesagt auch um Zuwanderung, es ging um Fachkräfte und so weiter und so fort. Also das war 1:1 das, was auch ein Grüner hätte von sich geben können und zwar ohne schlechtes Gewissen, ja, und hätte dann wahrscheinlich von den eigenen Leuten auch noch Applaus bekommen. Und da siehst du, okay, diese FDP, die ist, also was jetzt ihre thematische Aufstellung angeht, scheint die
FDP. Und auch ihre personelle Aufstellung angeht.
Und Und auch die, also da scheint sie wirklich auf komplett verlorenem Posten zu sein. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, also diese Umfragen, die jetzt so ein bisschen die Runde machen.
Ja, angeblich 5%, ne?
FDP. Glaube ich niemals. Glaube ich zum Verrecken nicht. Ja, und dazu ist mir auch noch was Hochinteressantes aufgefallen, was wirklich Interessantes aufgefallen. Man beobachtet ja jetzt gerade hier, wenn man denn die Umfragen verfolgt, die AfD hat jetzt ein paar Federn gelassen. Ne, steht jetzt, ich glaube, so zwischen 17% und 19% in den Umfragen. Und dann ich weiß nicht, ob denen da ein Fehler unterlaufen ist. Das sind ja die Umfragen für die Bundestagswahl. Ne? Also wären jetzt Bundestagswahlen, wie viele Leute würden denn dann die AfD wählen? So, also man geht so im Schnitt jetzt von 18,5% aus, die jetzt noch die AfD wählen würden. Und dann ist jetzt denen neulich eine Umfrage durchgerutscht, die kommt aus Hessen. Und in Hessen kommt die AfD auf 18%. In einem westdeutschen Bundesland. Okay. Und wir wissen ja, traditionell sind die Umfrageergebnisse im Osten der Republik etwas höher. Da dachte ich so, ja, also ist schon ungewöhnlich, dass jetzt die AfD in einem westdeutschen Bundesland so hoch steht wie in den bundesweiten Umfrageergebnissen. Das heißt dann ja irgendwo im Umkehrschluss, dass dieses eine westdeutsche Bundesland aus der Spitze herausragt. Also dass dann da doch dass es dann irgendwo deutlich weniger Stimmen in anderen Bundesländern geben muss. Und wie gesagt, also ich fange langsam an, man sollte diese Umfrageergebnisse sowieso mit einer gewissen Vorsicht genießen, ja.
Also ich bin sicher, bei der Europawahl steht bei der FDP eher eine 2 vor dem Komma als eine 3. Womöglich auch eine 1. Ne? Also da müsste ich mich schon sehr vertun.
Also das ist...
Das glaube ich auch.
Oder
aber wenn du jetzt sagst, gut, 18, ja, vielleicht kommt es nicht ganz hin. Ne? Aber man darf auch nicht vergessen, selbst wenn in den ostdeutschen Bundesländern außer Berlin, und das ist aber ganz wichtig an der Stelle, außer Berlin, die AfD bei über 30% steht, dann ist das bundesweit, macht das nicht so viel aus, ne? Weil so viele Einwohner haben halt Thüringen, Sachsen-Anhalt, hier Mecklenburg und Sachsen nicht.
Das ist so ungefähr ein Viertel, meine ich.
Brandenburg. Nee, es ist wirklich, die hatten ja insgesamt, hatte die DDR, ich glaube, 17 Millionen Einwohner. So, ne?
Ja.
Dann hast du aber davon, glaube ich, schon, ich weiß nicht, jetzt inzwischen, ja, vielleicht sind jetzt 20 mit Berlin, dann hast du aber bestimmt, wie viele sind Berlin? Einige Millionen.
4 Millionen.
Die fallen dann schon mal weg, ne? So, und dann hast du noch 15. Ich weiß nicht, wie viel hat allein Nordrhein-Westfalen? Weit mehr als 15 Millionen?
Ich finde schon, dass es ungewöhnlich ist, weil du hast in der Vergangenheit immer beobachten können, dass die Umfrageergebnisse auf Landesebene in Westdeutschland doch immer weit unter dem Durchschnitt gewesen sind.
Aber ich sage ja, das kann trotzdem sein. Sagen wir mal, mit 18 kommt nicht ganz hin. Aber es käme hin, wenn du sagst, insgesamt sind 19%.
Ja, so zwischen schon, 17 und 19.
Also
ja,
sagen wir mal, an der Stelle waren es jetzt 19. Und sagen wir mal, es wären jetzt in einem westdeutschen Land 17 gewesen. Und dann denkt man, das kommt nicht hin, weil in den östlichen Bundesländern außer Berlin sind sie bei über 30%. Es kommt aber wahrscheinlich doch hin. Ne? Also das könnte schon ungefähr hinhauen, das kommt dann auf einen Gesamtwert von 19-20 so ungefähr vielleicht. 19 oder 20.
Also ich bin mir doch ziemlich sicher,
weil das halt nicht so hoch gewichtet ist, der Osten.
Ich bin mir trotzdem der Einwohnerzahlen sehr, sehr sicher, dass wir vermutlich zu den Wahlen, zu den Kommunalwahlen und wahrscheinlich auch zu den Europawahlen ein dezidiert anderes Ergebnis präsentiert bekommen, als die Umfragen jetzt gerade.
Absolut. Allerdings muss ich auch dazu sagen, bei den Europawahlen wird auch die AfD um einiges schlechter abschneiden. Das war auch bei den letzten Europawahlen so, als jetzt auf Bundesebene bei Bundestagswahlen.
Natürlich.
Ganz einfach, weil dann für Leute, die ein bisschen Protest äußern wollen oder ähnliches, eben auch die Auswahl viel, viel größer ist. Ne? Zum Beispiel kann man ja auch die PDV wählen.
Ganz die genau, PDV.
Also für die Leute, die überhaupt wählen wollen.
Ja. Also wenn sie sich das Spektakel geben möchten, dann doch hier die einzige libertäre Partei, die da zur
Wahl steht. Hat sich eigentlich unser Freund Dr. Markus Krall schon geäußert?
Ich weiß es nicht, noch nicht. Ja, ich bin da auch mal gespannt, ob da was kommt. Also ich sag ja
immer noch. Wir hatten da ja so eine Idee, Sie wissen.
Wir überreichen auch eine Streitaxt. Ja, wir müssen das alles noch mal ein bisschen genauer, wir überlegen uns das, ja. Und dass Herr Dr. Markus Krall jetzt eben in die Schweiz zieht, spielt ja keine Rolle. Ja, genau. Alice Weidel ist ja auch
in der Schweiz.
Schweizerin. Ne? Also insofern, warum nicht? Ne? Also ich stelle mir das Ganze schon wirklich toll vor, wenn Herr Dr. Markus Krall dann in der PDV aktiv werden würde und dann hier die Kettensäge / Axt anlegen würde. Also es wäre ein mediales Spektakel, allein das. Ja, und es würde natürlich auch den einen oder anderen wieder aus seinem Winterschlaf herausreißen können. Ja, das muss man an der Stelle ja immer wieder sagen. Ne? Es ist es sind ja spannende Zeiten und man möchte diese spannenden Zeiten ja auch nutzen, um seine Mitmenschen mitzunehmen in eine neue Welt. Es wär schon grandios, Herr Dr. Krall, wenn Sie sich da einen Ruck geben würden, um, ja.
Ich sehe gerade, dass ich die neue Ausgabe hier liegen habe.
Ach ja, die neue Ausgabe.
Wenn Sie noch nicht Abonnent der Zeitschrift Eigentümlich Frei sind,
ja,
wäre jetzt mal wieder eine Gelegenheit für Sie, ein Probeabo zum Beispiel abzuschließen.
Ja.
Und ich muss dazu sagen, das ist jetzt eine Ausgabe nochmal über den Ukraine-Krieg, nachdem er jetzt ja weit über 2 Jahre schon leider tobt. Darauf gekommen sind wir, weil im letzten Heft Carlos Gebauer eine unglaublich anrührende Kolumne geschrieben hat über das Schicksal seines Vaters unter dem Titel Kriegstüchtig. Mhm. Deswegen haben wir jetzt nochmal Krieg behandelt. Und ich würde fast sagen, wer Dachtheken-Duett-Zuschauer ist und bei der Bestellung Dachtheken-Duett schreibt, kommt mir jetzt so gerade spontan in den Sinn, wer Dachtheken-Duett bei der Bestellung zum Beispiel eines Probeabos schreibt, dem legen wir dieses Heft mit der Kolumne von Carlos Gebauer, das ist die letzte Ausgabe, legen wir auch noch bei.
Ja.
Ja?
Deal? Machen wir. Deal. Ja, Deal. Schlagen Sie ein, ja. Also.
Achso, das war nämlich genau. Das war dieses Heft.
Genau, richtig.
Ne? Das bekommen Sie gratis sehr, noch oben
auf. Sehr, 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 sehr viel positive Resonanz erzeugt, muss man an dieser Stelle natürlich
das war,
sagen.
Das ja, war wirklich, ein, wer da nicht zu Tränen gerührt war.
Ja. Der hat doch keine Gefühle.
Ja. Der ist Politiker.
Ja, der ist Politiker. Der ist Mettbrötchen Mario.
Mir fällt ein, du wolltest noch etwas über eine Abstimmung verkünden.
Meine Damen und Herren.
Und lieber Michael.
Und lieber Michael. Lieber Michael.
Wir haben ein ernstes Wörtchen.
Wir haben ein wirklich ernstes Wörtchen.
Also erstmal vielleicht für die Zuschauer, sie erinnern sich.
Wir haben letzte Woche erfragen lassen. Sie kennen das Lied vielleicht schon, wenn Sie diese Sendung hier schon etwas länger verfolgen. Wir haben uns ein Werbegedicht ausgedacht. Ich habe mir ein Werbegedicht für Eigentümlich Frei und die Freiheitsfunken, die Plattform, auf der dieses Format hier erscheint, ausgedacht. Und unser Freund und Mitstreiter Michael Werner hat dieses Gedicht auf so wundervolle Weise vertont. So, und wir haben von ihm schon vor längerer Zeit ein Video zugesandt bekommen, eine Aufnahme zugesandt bekommen, die wir auch an dieser Stelle schon mal eingebaut haben. Und wir waren von dieser Version, von diesem Lied, von diesem Auftritt so derartig ergriffen, dass wir damit schon komplett vollends zufrieden waren. Michael Werner als Profimusiker hat das aber nicht ganz so gesehen wie wir und hat dieses Lied, diese Aufnahme, die er dann mehr oder weniger als Schnellschuss betrachtet hat, ja, er war nicht ganz so zufrieden damit, wie wir es gewesen sind und hat sich dann nochmal hingesetzt und eine neue Aufnahme angefertigt. So, und wir haben letzte Woche gefragt.
Ja, und dann waren wir eigentlich ganz verzweifelt, ja, weil wir die erste letzte Woche, ja, als Version A vorgestellte erste Version, wir waren da eigentlich viel begeisterter nach wie vor von, als von dieser zweiten Version von Michael, die er aber extra eingefertigt hatte und wovon er als Musiker völlig überzeugt war. Und dann hatten wir zusammen die Idee auf deinem vorletzten Stammtisch ausgearbeitet mit dem Michael zusammen. Wir fragen mal die Zuschauer so als Kompromiss und gucken einfach, was dabei rauskommt. Und dann musste ich dem Michael noch hoch und heilig versprechen, keinerlei, also unsere jetzt geäußerte Präferenz nicht zu verraten. Und wer die letzte Sendung gesehen hat oder wer es nochmal nachschauen möchte, wir haben wirklich alles gegeben,
ja,
das so neutral wie nur irgendwie möglich rüberzubringen, um diese Umfrage nicht zu gefährden. Ja? Und an diese Absprache haben wir, lieber Michael, wir haben uns gehalten.
Wir haben aber auch Augen im Kopf.
Und ja, wir können auch deinen Telegram-Kanal sehen.
Ja, und wir schauen gelegentlich mal rein. Ja? So, und dann hat der Michael doch kackendreist.
Unglaublich.
Seine Followerschaft dazu aufgerufen, doch bitte für seine präferierte Version B zu abzustimmen. Und diese Version B hat dann auch wirklich denkbar knapp
hauchzart und dünn
gewonnen. Und zwar hatte Variante B 234 Stimmen, während Variante A 216 Stimmen eingefahren hat. Also von 450 Stimmen 52% zu 48%, fast so wie bei einer US-Präsidentschaftswahl.
Und wir beide sind ja Fans der Fernsehsendung, der Quiz-Sendung der 70er und 80er Jahre.
Ja,
so. Und kannst du dich erinnern, da war immer so eine Jury.
Ja.
So bei, weißt du, immer so, und jetzt, ne, die gab's in jeder Sendung. Und ich würde sagen, an der Stelle, lieber Michael, schreitet jetzt unsere Jury ein und sagt, nee, das können wir so nicht werten.
Ich hätte jetzt gesagt, komm.
Nee,
nicht.
Das können wir so nicht gelten lassen. Nur was machen wir jetzt?
Ja, was machen wir
jetzt? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Jetzt sind wir genauso schlau wie vorher.
Also es ist.
Aber ich muss dazu sagen, bevor der Michael auf seinem Telegram-Kanal gesagt hat, bitte alle für Version B stimmen, da lag Version A wirklich mit fast drei Viertel vorne. Ne?
Ja.
Das muss man auch mal sagen.
Ja.
Ne? Ja, was muss ich jetzt mal fast als Jury auch sagen?
Ja. Ja, was machen wir jetzt?
Ich weiß nicht.
Ich weiß,
aber wir können auch nicht gegen den Willen des Musikers eine Version verwenden.
Ich schätze der Musiker.
Also ich muss ja sagen, wenn er das so offen sagt und so offen jetzt Propaganda macht, ne, dann möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, die Version A war einfach noch mit mehr Schmackes irgendwie, mit mehr Wucht gesungen, vielleicht mit mehr, weiß ich nicht, mehr Spontanität auch gesungen, ne, fand ich. Ganz klein bisschen schneller war sie.
Ja.
Und dieses goldene Hemd, lieber Michael. Ich bin ja großer Fan, nach wie vor. Wobei der Fuchs und der Leuchter jetzt in der zweiten Version, ich kann es ja verstehen, ist gut und diese ganze noch ein bisschen runder gemacht und noch ein bisschen mehr Melodie reingebracht und so weiter. Ja, wahrscheinlich muss man das als Musiker so sehen und insofern, ich weiß nicht, meine Idee wäre ja vielleicht immer dann, wenn wir jetzt die Tonaufnahme verwenden, doch die erste Version zu verwenden und dann, wenn wir vielleicht das Video irgendwo einsetzen, Michaels Version.
Ich würde jetzt auch an dieser Stelle sagen, guck mal, es ist ja in dem Sinne, es ist ja Michaels Werk und es ist ja Michaels Wille. So, und da würde ich einfach mal sagen, an dieser Stelle können wir doch dann kurz vor Abschluss dieser Sendung, beziehungsweise zum Abschluss dieser Sendung, dann noch mal Version B abspielen, damit die
Leute. Was ist mit der guten Version A?
Wie meinst du das jetzt?
Die jetzt nicht abspielen?
Nö. Wir brauchen doch nur ein Ende, nicht zwei.
Wir haben ja auch zwei Intros am Anfang.
Ja, stimmt, aber das eine ist kürzer als das. Also, ach nee, ich würde dann jetzt hier, nachdem ich Werbung.
Aber weißt du was?
Ja?
Dann spielen wir Version B aus und du hast ja recht, das andere ist kürzer. Und spielen nochmal Version A an, ganz zum Schluss. Nur für sie. Damit sie verstehen, wie wir es meinen.
Das halten die Leute doch nicht aus. Ja.
Doch.
Meine Damen und Herren. Sie wissen.
Wobei, das ist ja, dieses mit dem Riechen, ne? Das ist zwar witzig, aber ich weiß, es ist ja kein Parfüm. Ne? Aber gut. Also, sag es.
Wenn Sie genauso schönes Haar haben möchten wie ich.
Und wenn Sie so fein rasiert sein möchten wie ich.
Oder Ihr Bart ähnlich, wie soll ich sagen, belebt wird wie meiner. Dann greifen Sie zu, kaufen Sie eigentümlich frei das Shampoo,
das Rasierwasser, erfrischend libertär
und das Bartöl, also der Duft.
Auch erfrischend libertär.
Wundervoll. Ja.
Handgemixt in Oldenburg, extra für uns.
Ja, und
Sie werden es nicht bereuen.
Wir müssen ja jetzt, wir können uns ja jetzt gewissermaßen unseren Abspann sparen. Michael wird ja jetzt an dieser Stelle sagen, worauf es eigentlich ankommt.
Im Leben. Ja, stimmt.
Genau.
Ja,
so in diesem Sinne.
Können wir ihn sprechen lassen? Und zwar einmal in der langen Version B und dahinter nochmal angespielt A.
Ja.
Bestehe ich drauf.
Okay.
Zwei Lieder zu Beginn, zwei Lieder zum Abschluss. Wir geben alles.
Ja, ich sag ja, das wird hier so eine richtig libertäre Revue. In dem Sinne. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie den Kanal, unterstützen Sie uns. Alles Weitere überlassen wir an dieser Stelle dem lieben Michael. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Woche und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent. Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Drum lese nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, werd auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.